Nase wie ein Schwein? Nimm ein Tele oder lass es sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefen und Lichter hier auf Spotify. Mein Name ist Marco von Zium Motion und mir virtuell gegenüber sitzt der Olli von Carshots. Und zack, da ist die Woche schon wieder um. Ist schon wieder Montag, ey. Alter.
Wahnsinn. Und wach sind jetzt auch alle. Die, die nicht vor irgendwelche Bäume gekachelt sind, die fahren hoffentlich noch normal. Einfach mal schön das Lenkrad verrissen.
Ja, krass. Ich habe das Gefühl, es ist einfach, wir haben gestern die alte Folge aufgenommen, heute die neue, so nach dem Motto. Ich weiß gar nicht, was ich heute erzählen soll, Olli. Es ist immer nichts passiert. Die Woche war einfach so ein Vakuum aus nichts.
Sie war halt einfach da.
Die war einfach vorhanden. Ja. Olli, erste Frage, wichtigste Frage. Bist du geimpft?
Gut, nächstes Thema. Und nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Also, natürlich nicht. Hallo? Wo leben wir denn?
ganz kleines Flashback vor vier Wochen oder so. Ja, also nächste Woche, da gehen die mobilen Teams los und dann werden wir geimpft.
Jo, so wurde uns das auch angekündigt und wir standen schon alle in den Startlöchern mit kleinen Wimpelchen und haben, hey, Impfteam, standen wir schon da und haben unsere ganzen freien Stunden damit verbracht, die Leute zu begrüßen.
So,
es kam keiner.
So richtig,
wir
so waren richtig eigentlich, mit Choreo.
Richtig mit Choreo und dann saßen wir alle da wie so kleine, fette Geburtstagskinder, wo niemand zur Party kommt, weißt du? So richtig schön betroppelt vor der Torte. So saßen wir da.
Und dann es nicht mal schaffen, die Kerzen auszupusten, ey.
Richtig, genau.
Und kleines, so eine fettes Kind, hat. Ey. Geh mal Sport machen, ey. Quatsch. Mopsnase, passt gut zum Intro. ihr müsst wissen, der Olli kennt immer nie das Intro. Ich spreche das immer ein, bevor wir uns hier in Discord treffen. Ich habe mich heute für eine ganz schlechte Fotografenweisheit entschieden. Zieht die Nase aus wie ein Schwein, nimm das Tele oder lass es sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Wie man auf diesen Spruch kommt, aber
ist das geil.
Das passt sehr gut zum Mopsnase. Also niemals kleine, fette Geburtstagskinder mitten im Weitwinkel fotografieren, Freunde. Das ist dann auch gleich der Fotografentipp der Woche. Schön.
So, erstmal alle übergewichtig verbrellt. Schön, wird langsam leer hier in der Podcast-Community. Und,
langsam ein bisschen leer. Nein, die Leute wissen doch, wie wir es meinen.
Ich sorge dann für den Rest, der sich beleidigt fühlt.
Nein, die Leute wissen doch, wie wir es meinen. Wenn ich meinen Bauch so angucke, dann bin ich selber ein kleines, fettes Geburtstagskind. Also
ja,
so ist es nicht.
Da denke ich, das ist halt aber auch nicht, ich weiß ja nicht, wow, geht dir das auch so, Markus, dass du im Lockdown überhaupt nicht zu Sport kommst?
Nein, Olli, ich bin Corona-Leugner, ich mache jeden Tag Sport. Ey, apropos Corona-Leugner, das ist irgendwie auch eine komische Einleitung, aber ich war gestern beim Zahnarzt, weil ich hab so eine Schiene, weil ich mit den Zähnen knirschle. Mhm. Das mache ich auch schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben mir das damals schon gesagt. Aber immer wenn ich beim Zahnarzt war, ist es jedem scheißegal gewesen so. Und jetzt bin ich endlich bei einem neuen Zahnarzt hier in Jena, wo die Nancy arbeitet, vom Heiko, die Freundin. Mhm. Shoutout an die beiden. Mit dem machen wir ganz viel. Und also keine Swingerparty, Olli. Nein.
Zähne ziehen.
Nee, aber sie ist Zahnarztgehilfin oder wie man das auch immer nennt, Zahnarzthelfer. Und jetzt bin ich dort und das ist eine ganz, ganz tolle Praxis und ein ganz, ganz toller Arzt. Ich fühle mich da gut aufgehoben. Und der hat halt, ich war wegen was ganz anderem da und der hat gesagt, ey, ja, du hast kaum noch Belag hinten auf der Zähne. Also über das Jahre Knirscheln habe ich quasi meine Zähne komplett abgenutzt. Und wenn das halt nicht irgendwie behandelt wird oder man nichts dagegen macht, dann liegt halt irgendwann mal eine Wurzel frei. So. Und das ist halt richtig unangenehm. Das will ich nicht.
Ja,
und deswegen habe ich so eine Schiene bekommen, die muss ich halt nachts reinmachen und es ist ja so ein bisschen, weiß nicht, fühlt sich ein bisschen an wie Blaste so, aber wenn ich dann mit den Zähnen knirschel, dann geht es halt nicht an die Zahnsubstanz.
Ja.
Und die habe ich jetzt innerhalb von 2 Wochen, also ich knirschel scheinbar so brutal, dass das Ding halt einfach kaputt gegangen ist.
Echt?
komplett gesplittert, die Bude.
Das ist das geil. Weißt, ich komm nachts jetzt immer vorbei und löse meine Ruppellose ein. Die lege ich dir einfach in den Mund.
Dann hätte das Ganze wenigstens eine ordentliche Funktion. Ja. Das ist eine geile Idee. Da kann man gleich irgendwie noch ein bisschen Arbeit erledigen im Tiefschlaf. Finde ich gut. Jedenfalls musste ich blöderweise wieder hin und eine neue logischerweise anfertigen lassen. Und da hat Nancy erzählt, dass da eine Corona-Leugnerin vor mir da war. Und die kam halt rein und meinte so, ja, sie zieht jetzt hier keine Maske auf, sie desinfiziert sich ja auch nicht die Hände, von mir aus zahlt sich hier Strafe.
Okay.
Und dann haben sie halt gesagt, dass das nicht geht. Ich weiß nicht, wie das bei Ärzten ist, ob die das verweigern dürfen. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie die Pflicht zu helfen oder sowas, weiß ich nicht.
Also früher gab es ja diesen Eid quasi, den Ärzte geschworen haben, das gibt es schon lange nicht mehr, diesen okay. Eid, den Ärzte ablegen müssen. Also ich glaube, helfen müssen sie trotzdem in irgendeiner Form, aber ich glaube, dadurch, dass da nichts Akutes vorliegt, können die natürlich einfach abweisen.
Ich konnte leider nicht nachfragen, wie das dann zustande gekommen ist. Ich weiß, dass sie also ich konnte nicht nachfragen, weil ich die müssen so Abdrücke machen für diese Schiene und ich habe quasi da ging gar nichts. Der Mund bewegen war nicht. Und Nancy erzählt, es ist auch völlig unangenehm, wenn du kennst ja, also ich kenne ja Nancy und dann erzählt die natürlich auch so ein bisschen. Und wenn jemand erzählt, will man ja auch irgendwie eine Reaktion geben und so. Und das geht halt nicht. Und dann erzählt sie das so und du, ha, aha, ha. Und du kannst halt überhaupt nichts machen, ey. Eigentlich voll fies. Stell dir mal vor, du hast eine Zahnarzthelferin, die so richtig Corona-Leugnerin ist und sich die ganze Zeit zuschwurbelt. Du kannst einfach nichts machen, ey. Nee, Nancy hat dann erzählt, dass...
Geil, Stephen Hawking-Style.
Nee, Nancy hat erzählt, dass die Gute dann, dass sie dann raus in den Flur, also du gehst so Treppen hoch zum Zahnarzt und die musste dann draußen im Flur und die musste so lange warten, bis kein anderer Patient mehr in der Praxis war.
Ach, geil.
So lange musste die draußen auf dem Flur stehen, wie so ein geächteter Hund irgendwie.
Das finde ich aber gut, so anstatt sie halt einfach diese scheiß Maske aufsetzt, ey.
Ja, aber ich glaube, sie wurde halt trotzdem drangenommen. Also, und das hätte ich gerne mal nachgefragt, wie das ist, ob man das machen muss oder ob man auch sagen kann, ja, entweder setzt jetzt hier eine Maske auf und desinfiziert sich die Hände oder du kannst woanders hingehen.
Also ich kann mir vorstellen, wie gesagt, so das mit dem Eid habe ich nur mitbekommen, dass es den an sich nicht mehr gibt. Und klar, Erste Hilfe ist jeder Arzt wie auch jeder normale Bürger ja zumindest verpflichtet zu leisten, so gut er kann. Aber ich glaube, so für allgemeine Behandlung kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eine Pflicht zu gibt.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, unangenehme Situation, wenn du so jemanden hast.
Auf jeden
einfach.
Fall, ne?
Was würdest du machen?
Ich würde alle Zähne ziehen.
Den Zahn ziehe ich dir, Freund.
Aber der ist doch gesund. Fakten haben sie doch noch nie interessiert.
Das ist sehr geil.
Und raus, das Zeug.
Raus. Raus mit den Viechers. Oh ja, heftig, ey. Naja.
Ich wäre ein guter Zahnarzt.
Ja. Ich würde auch echt nicht zu dir wollen.
Ich würde selber nicht zu mir gehen.
Alter, Leute, ich glaube nicht, was ich gerade sehe. Der Olli nimmt gerade so eine Tasse. Ja, normalerweise ist da Whisky drin, jetzt wahrscheinlich Tee. Aber da steht einfach mal völlig selbstverliebt sein Name drauf.
Ja, die hab ich geschenkt gekriegt. Und das ist tatsächlich so... Die Tasse, also die Liebestasse für mich, also die Selbstliebestasse.
Die Selbstliebestasse, was steht da genau drauf, Olli? Ich habe jetzt nur den Namen lesen können.
Im Falle eines Notfalls, frag Oliver. Hashtag Allwissender.
Oh, ehrlich jetzt?
Das steht da drauf? Scheiß.
Das ist die beste Tasse, die ich je gehört habe.
Das ist schon ziemlich geil, ne?
Also Leute, im Falle eines Falles fragt den Oliver.
Deswegen fangen wir ja heute auch an mit diesen Fotografieren für Dummies. Ich habe die Tasse passend dazu extra mitgebracht.
Ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass die Folge Hashtag Allwissen da heißen wird.
Das ist ein geiler Name für die Folge, finde ich gut.
Super. Olli, was ist denn die Woche bei dir passiert? Erzähl doch mal.
Ich habe mich richtig gefreut. Tatsächlich Anfang der Woche kam es ja noch mal ordentlich runter. Da lag ja dann ordentlich Driftpulver auf der Straße. Und ich habe mich gefreut, so früh arbeiten zu müssen, weil die Straßen waren frei und eh nicht geräumt. Und ja, ich weiß, das sollte man vielleicht auch nicht in einem Podcast erzählen, aber ich liebe das, wenn es glatt ist. Und
Olli liebt die Handbremse seines Autos.
Ich mag das schon ganz gern. Ich bin da so typisch auf, ich bin da quasi auf Walter Röhrls Seite, der sagt, Fahrspaß ist erst, wenn die Fliegen an die Seitenscheiben klatschen. Habe ich voll Bock drauf, habe mich natürlich voll gefreut, auch heute nochmal. Ne? Heute hat es ja früh auch nochmal ein bisschen geschneit, was dann relativ schnell wieder weggetaut ist. Aber nee, da freue ich mich tatsächlich immer.
Ja.
Das war so das erste Highlight der Woche.
Ich hatte Montag auch echt vor, rauszugehen und Fotos zu schießen, so von Jena. Aber ich bin gerade in einem Projekt hier dieses Modeprojekt, was ich letztes Jahr gefilmt hatte. Oh, da muss ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Soll ich das gleich machen? Komm.
Ja, mach
das. Sind wir einmal drin. Ich bin ja gerade am Schneiden auf jeden Fall. Und es ist ja wirklich Haufen Arbeit. Das ist ja quasi 8 Stunden Material, was irgendwie in 8 Minuten Film rein müssen. Das ist gar nicht so einfach. Weil es sind ja 50 Kleider und wenn du jedem Kleid die Aufmerksamkeit geben würdest oder alle guten Takes nehmen würdest, die du gefilmt hast, dann wäre der Film am Ende halt wahrscheinlich 50 Minuten lang. Weil eine Minute pro Kleid ginge sicherlich und so habe ich aber nur maximal so um die 10 Sekunden und das ist schon relativ schwer auszuwählen, was da für Szenen rein sollen. Das dauert natürlich enorm, das Material durchzuschauen, zu schneiden und so, und das kostet enorm viel Zeit. Das muss aber langsam fertig werden. Also Ende Januar hatten wir gesagt, das ist genau morgen. Das werde ich nicht ganz schaffen, aber so die erste Februarwoche peile ich jetzt auf jeden Fall an, dass es fertig wird. Was mir aber aufgefallen ist, und das dürfte ich jetzt eigentlich auch nicht, weil das ist einfach nur ein krasser Fehler, der mir passiert ist, aber ich bin auch nur ein Mensch. Und irgendwie hat die Canon R geschafft, sich zurückzusetzen in der Einstellung.
Okay.
Und ich habe das nicht gemerkt und ich weiß gar nicht warum. Also normalerweise gucke ich mir ja immer danach auch mal was auf dem Display an. Das hätte mir eigentlich auffallen müssen. Aber man filmt ja im Log, sag ich mal, fürs Coloring. Ja, das ist so ein sehr, sehr farbloses, kontrastloses Format, damit du halt in der Nachbearbeitung im Video richtig viele Möglichkeiten hast.
Ja.
So, das ist ein bisschen wie RAW und JPEG.
Okay.
Also, das stimmt auch nicht, weil man kann ja auch noch einen RAW filmen, aber egal. Jedenfalls hat sich die Kamera zurückgesetzt und ich habe halt im Standard gefilmt, also in einem richtig schlechten JPEG-Format, wenn ich das mal so sagen darf, was sich nicht wirklich gut nachbearbeiten lässt. Und Susi mit der Fuji natürlich im Log-Format. Und das ist beim Color-Grading eine echte Herausforderung. Also es funktioniert so, aber es kostet so viel mehr Zeit, das anzupassen. Ich bin am Montag, glaube ich, hier fast Amok gelaufen, als ich das gemerkt habe.
Also quasi, weil du ja dann zwei verschiedene Farbtöne als Aufnahmen oder zwei verschiedene Mal Ausgangsmaterial habt in diesem Fall.
Ja, genau. Ja, also du hast halt eine geile RAW, wo du wirklich auch die Hauttöne alles geil anpassen kannst. Dann hast du dieses Standardformat, was wirklich nicht einfach ist, wo du wirklich begrenzt bist in deinen Möglichkeiten. Und das aneinander, ey, wirklich, ich habe für das Coloring oder für die Anpassung, ne, das Grading liegt ja noch nicht drauf, aber für die Anpassung der Daten habe ich gute 3 Stunden gebraucht, damit es on point ist. Ja, also es tut jetzt dem Video am Ende keinen Abbruch so, ist aber ein krasser Fehler, der natürlich einem Profi nicht passieren darf. Und ich bin auch ganz ehrlich, das passiert dir genau einmal im Leben. Das wird mir nie wieder passieren. Ich werde grundsätzlich vor jedem Dreh jetzt, das Problem ist, ich gehe eigentlich alle Einstellungen durch und die meisten Einstellungen hast du direkt im Menü auf der ersten Seite. Und diese Log-Einstellungen, die hast du aber auf der zweiten oder dritten.
Okay.
Und die ist hundertprozentig, ist es mal angegangen, weil ich irgendwie mal entweder ein Timelapse gemacht habe oder ich habe mal irgendwas gemacht, dass das zurückgesetzt wurde.
Ja.
Und habe natürlich, auf die dritte Seite gucke ich nicht, weil Log ist bei mir standardmäßig eingestellt, so warum sollte ich da nochmal hingucken?
Ja.
Dann ist sowas passiert. Ja. Das ist, sind so typische Learnings, die machst du einmal wie auf die heiße Herdplatte sich drauflegen. Machst du nie wieder. Ja, deswegen bin ich Montag nicht raus.
Das klingt jetzt nicht so erfreulich für die Woche, aber.
Nee, das war, ja. Montag war auch noch mehr. Es war nicht nur das, weil ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war, aber ich bin da hier ziemlich am Rad gedreht teilweise. ich bin dann auch einer, der schimpft hier mit sich selber. Ich bin ja sowieso jemand, wenn irgendwie was passiert, wenn irgendwas nicht passt, weil ich dran schuld bin, dann werde ich übelst laut. Das ist unangenehm für die Leute um mich rum, aber ich schimpf halt mit mir selber. Ich schimpf mit niemand anders als mit mir selber.
Kann das auch gut. Das ist aber, ich glaube, wenn man mich dann so im Dienstwagen gestikulieren sieht, fragen die sich auch, wen macht denn der da gerade rund über die Freisprecher? Aber nee, die ist nicht an. Das ist, ich bin gerade ziemlich im Konflikt mit mir. Weißt?
Ja, das ist immer witzig. Naja, ich hab mir letztens eine Taktik angewöhnt, einfach an einen T-Rex zu denken, wie der versucht, sein Bett zu machen, wenn das vorkommt.
Das ist super lustig, oder?
Das holt einen relativ schnell wieder zurück.
Generell T-Rexe holen einen. Auch ja. Liegestütz stelle ich mir sehr witzig vor bei einem T-Rex.
Ja.
Das sieht bestimmt auch geil aus.
Ich würde auch gern Kniebeuge sehen, einfach nur aus Prinzip.
Ja, aber weißt du, was noch dagegen hilft?
Ja, was denn?
E-Mails sortieren? Ja, das beruhigt einen.
Ist das so eine Freizeitbeschäftigung von dir? Oder was?
Das ist tatsächlich so die Woche meine Freizeitbeschäftigung gewesen. Ich habe immer so einen Drang gehabt, tatsächlich auf dem iPhone hast du, wenn du unten so dein E-Mail-Programm hast und das hört bei 9.999 hört das auf mitzuzählen, so ungelesene ja. E-Mails. Und die habe ich halt...
Olli, du könntest reich sein an Aufträgen, aber...
Nee, dieses Auftragskonto, was über die Seite geht, das ist tatsächlich ein extra Ding. Das passiert okay. mir da zum Glück nicht. Aber so alle anderen E-Mail-Fächer, die platzen halt bei mir immer über. Und jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft. Ich habe es jetzt nicht volllaufen lassen bis 9.999, sondern habe tatsächlich angefangen, die Woche 9.700 E-Mails zu sortieren und mal grob durchzugucken, was davon nicht mehr gebraucht wird. Ich war echt weit, weit, weit beschäftigt damit, aber ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand und weiß, dass ungefähr 90% weg konnten schon längst. Mhm. Sogar mehr wahrscheinlich.
Ich hab so ein ähnliches Problem wie du. Also grundsätzlich, wenn man sich für irgendwelche Sachen anmeldet, Newsletter, irgendwas, bla, muss man ja E-Mail angeben. Und ich glaube, einige Anbieter betreiben schon relativ viel Schundluder damit, weil der Spam in den letzten Jahren hat sich auf jeden Fall mega gehäuft. Ja. Und Olli, wie viel Mails kriegst du so pro Tag?
Ich würde so ungefähr 15 bis 20.
15 bis 20. Ich guck jetzt mal.
Würde ich mal schätzen.
Ich nehme jetzt mal mein Handy, gehe mal in mein E-Mail-Postfach. Ich weiß es jetzt nämlich tatsächlich nicht. Aber ich nehme jetzt einfach mal die E-Mails von gestern. Also ich kann auch die von heute nehmen. Ich gehe mal die von heute, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 habe ich heute schon.
Und das ist halt 12
Uhr.
Ja.
Ja. Gehen wir gestern rein, gestern war ja Freitag, also heute ist Samstag, wenn wir aufnehmen. Für euch ist heute Montag, weil die Folge rauskommt. Nicht wundern, damit wir euch jetzt auch wieder ordentlich verwirrt haben. gestern waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 E-Mails waren es allein gestern. So. Deswegen brauche ich eigentlich ein Sekretariat. Ja. Nee, aber ich habe gerade, also das sind jetzt gerade momentan, ich würde sagen, jetzt sind sonst so zwischen 20 und 30. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass irgend so ein neuer Bot, keine Ahnung, meine Seite scheinbar bei sich mit drin hat. Und der schreibt mir nicht über sein E-Mail quasi, sondern der geht über mein Kontaktformular auf der Website.
Ja. Das Problem
Da kriege ich gerade so lustige Sachen wie, ich kann das ja eben mal kundtun. New Gmails Blog, New Hot Project Galleries Daily, Turn Surf 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 into Talk Talk Talk. Sexy Fotogaleries, Girls of Desire, All Babes in One. Okay, ich belasse es mal dabei.
Das hast du jetzt verwechselt. Das sind eigentlich die Links, die ich dir schicke, wo du unbedingt mal nachschauen sollst.
Ach so. Die Mails sind alle von Olli. Olli geht übers Kontaktformular. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall, das ist seit 3 Tagen ganz schlimm und ich werde jetzt das Kontaktformular mit einem Spam-Schutz ausstatten am Montag, damit das aufhört. Ja. Es stirbt ein bisschen.
Weil das ist
also, ich meine, ich mag's, ich gucke mir das auch gerne an, aber es sind zu viele Mails.
Aber es sind einfach, du kannst dich nicht entscheiden und du hast dann immer keine Hand mehr frei, wenn du einmal drauf bist.
Es sind zu viele Ski-Mails. Okay, stop it, ey.
Okay, der war aber super.
Ja, der regt wieder so ein bisschen das Spaßzentrum im Hirn an, ey. Naja.
Definitiv. Hat er die Schmunzelrakete gezündet? Bin ich absolut der Meinung.
Schmunzelrakete, ey. Ja, du hast E-Mail, was hast du noch gemacht, außer E-Mail sortieren?
Ich hatte ein Business-Shooting gehabt, endlich, um dadurch auch mal wieder so ein bisschen aus dieser Jahresanfangs-Fotolethargie rauszukommen, hatte ich ein kleines Image-Shooting für einen jungen Mann, der sich ein Business aufbaut. Haben wir in Jena gehabt, tatsächlich auch, wo es verschneit war. Das war aber ganz okay, weil es ging eher so um die Fassaden Jena, haben wir dann auch direkt in der Innenstadt gemacht, in den Bereichen, wo die Maskenpflicht nicht so ausgeweitet war. Ich hatte aber natürlich ein Profi, wie ich bin, eine auf. Aber das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du eine Maske aufhast beim Fotografieren, der Sucher beschlägt halt sofort.
Geht nicht. Also grundsätzlich musst du das von der Nase runternehmen, ansonsten ist es nicht möglich zu fotografieren. Es ist wirklich so.
Das habe ich dann auch gemerkt, habe sie dann auch von der Nase weggenommen, weil du siehst einfach nichts mehr. Genau. Aber halt immer dann wieder zum Reden aufgesetzt. Von daher, das war wirklich echt, echt schön, dann auch einfach jetzt mal wieder so aus dieser Moody-Stimmung herauszukommen und einfach auch mal wieder da in die Richtung was zu arbeiten. Und ich hatte ein Hochzeitsvorgespräch, diesmal das erste Mal über Microsoft Teams, also online. War tatsächlich mein erstes Online-Hochzeitsvorgespräch, sonst hatte ich die Leute immer hier gehabt. Ja. Und das war ganz schön, weil du hast trotzdem halt mit einer relativ hohen Latenz immer so zeitverzögert auf die Leute reagiert und Microsoft Teams funktioniert jetzt so geil auch nicht, so was die Verbindung irgendwie, zumindest in der Browser-Version. Ich wollte mir jetzt die App nicht holen, deswegen habe ich es einfach über den Edge-Browser gestartet, weil du da diese Application nicht brauchst. Ja, aber hat Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Das ist immer ganz wichtig. Dann weiß ich auch, dass die Leute meinen Humor mögen auf der Hochzeit.
muss man mögen, ne?
Das teste ich dann schon so ein bisschen aus, ob das dann auch zustande kommt. Nicht, dass noch jemand schockiert ist. Ja, und vielleicht auch die Hochzeit einfach mit einer Beerdigung verwechselt. Das kann ja sein. Manches fühlt sich ja gleich an, nur dass halt für einen mehr eingedeckt ist. Aber das Pärchen, mit dem ich das Vorgespräch hatte, auf die freue ich mich tatsächlich, weil die waren einfach gut drauf. Wir hatten viel Spaß in der Konfi und da freue ich mich dieses Jahr dann die beiden noch im Sommer hoffentlich unter nicht ganz so strengen Auflagen dann begleiten zu dürfen. Da habe ich richtig gut drauf.
Ja, hatte ich die Woche tatsächlich auch, kam ein Hochzeitsvorgespräch rein, was haben wir jetzt auch festgemacht, ist leider schon ein Termin, der bei mir geblockt ist, also da haben wir schon eine Hochzeit, aber wir haben ja den freien Mitarbeiter, den Felix, der hat noch Zeit, der übernimmt das jetzt, da habe ich mich gefreut. Eine andere Hochzeit, die bereits im Vertrag also die haben den Vertrag noch nicht unterschrieben, die sollten ihn unterschreiben, die haben sich jetzt zurückgemeldet, dass jetzt, und da schlage ich schon wieder die Hände vom Kopf zusammen, ich hoffe, dass ich mich einfach täusche, aber die E-Mail lautete, wir haben jetzt im Freundeskreis, hat sich doch ergeben, dass jemand das fotografiert. Das ist immer so eine Aussage, die Hochzeitspärchen habe ich in der Regel 3 Monate später wieder hier sitzen, um den After-Wedding-Shooting zu machen. ich drücke beide Daumen, dass das bei den beiden einfach jemand ist, der wirklich auch fotografieren kann und dem sie auch vertrauen und so weiter. In der Regel ist es aber so, wenn der Spruch kommt, oh, Achtung, also mach das nicht. aber ja, muss man als Fotograf natürlich in dem Sinne erstmal akzeptieren, ist schade. Wie gesagt, ich hoffe, dass es einfach jemand im Freundeskreis ist, der das kann. Im Großen und Ganzen. Weil Hochzeit, Hochzeit ist halt Masterclass. Ich würde selbst wenn ich Hobbyfotograf wäre und so weiter, dann würde ich die Finger von nehmen, wenn ich damit keine Erfahrung habe. Also ich glaube, ich habe das schon mal getroppt. So, wenn ihr vorhabt, irgendwie im Hochzeitsgewerbe einzusteigen, geht erstmal bei Leuten mit, die das können, damit ihr lernt, auf was es ankommt. Weil es ist nicht das reine Fotografieren. Es geht um den Tagesablauf, weil ihr seid nicht nur Fotograf, ihr seid auch Freund und Helfer, ihr seid alles. Ihr seid ein bisschen mit Organisator, ihr seid ein bisschen mit Planer, ihr seid ein bisschen mit Trauzeuge und ihr seid ein bisschen mit Fotograf. Das, ihr seid alles. Ja.
Das ist wirklich so, ne? Du nimmst halt auch echt einfach den Druck von dem Pärchen an dem Tag. So, ja. Wenn du da halt auch einfach dann noch unerfahren bist und selbst aufgeregt und das Pärchen merkt das, dann wird's einfach umso stressiger und das soll richtig, halt nicht so sein.
Yes. Außerdem kommen die Momente halt nur einmal und du musst wissen, wann die kommen. Du musst direkt Bescheid wissen, wann ist jetzt dieser eine. Weil es gibt so Sachen, die müssen drauf sein. Ringübergabe muss drauf sein. Erster Kuss muss drauf sein. Es gibt so Knackpunkte. Wenn du die verballerst, ey, dann hast du echt verkackt.
Ja, absolut.
Ja. Was wolltest du gerade sagen? Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Aus Versehen.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, doch. nee, also vor allen Dingen ist es halt seltsam, wenn sie vorher halt zu dir oder zu irgendeinem anderen Fotografen kommen und einfach auch schon so diesen Sinn für schöne Bilder haben und dann halt zurück auf eventuell einen Hobbyfotografen zurückgreifen, finde ich es halt umso härter, wenn sie gar nicht erst zu einem Fotografen gehen und sagen, hier komm, mach du mal, du hast eine Kamera, du kannst sie bestimmt halten. So, wo es einfach von vornherein vielleicht einfach auch nicht so um die Wichtigkeit der Bilder geht. So, ne, dann ist es ja absolut verständlich, dass man sich einfach keinem Fotografen anvertraut und kann ich nachvollziehen, so bei Leuten, denen Bilder nicht so wichtig sind. Aber wenn sie halt erst auch wirklich geschaut haben beim Fotografen und sich damit schlau gemacht haben, finde ich es seltsam tatsächlich, ja.
Zwei Sachen dazu. Zum einen finde ich finde es auch seltsam in dem Falle, weil es eine relativ große Reportage gewesen wäre. Also es ging ja jetzt nicht um 2 Stunden oder so. Da wäre das vielleicht noch verständlicher, weil du hast dann recht, dann werden sie wahrscheinlich nicht so viel Wert auf die Bilder legen. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn das kommt, dann weiß ich auch, okay, warte mal, das waren vielleicht auch nicht unbedingt die Kunden, die ich möchte. Mhm. Weil ich hatte es schon mal gesagt, ich will ja Leute haben, die meine Arbeit, meine Kunst in dem Sinne wertschätzen und haben wollen. Ja, also ich brauche keinen, dem ich gerecht werden muss, so, sondern die Leute kommen zu mir, weil sie genau das, was ich mache, haben wollen. Mhm. So, und das möchte ich denen dann erfüllen. Aber so bin ich irgendwie austauschbar und das ist dann eben auch nicht meine Zielgruppe im Großen und Ganzen.
Verständlich.
Ne, das ist ähnliche Geschichte wie der Kollege aus Erfurt, der hier auch ganz fleißig am Podcast hören ist. Shoutout an dich. Ging es um Business Shooting und er hatte gefragt, ob es möglich wäre, dass er die Rohdaten bekommt und er dann seinen Look drauflegen kann. Habe ich auch klar gesagt, das mache ich nicht. Also das habe ich hier auch schon mal im Podcast gesagt, egal welcher Auftrag das ist, das wird nicht passieren. Da gibt es ganz, ganz es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen echt nur die Regel dann irgendwann. Mache ich nicht. Also ich nutze weder den Fremdlook für meine Bilder noch, also klar, Rohdaten kann man kaufen für viel Geld und so weiter, aber einfach so gebe ich die natürlich nicht raus. Ja,
verständlich.
That's it. Und das ist das gleiche Prinzip, ne, weil ich ja meine Bilder quasi verkaufen will. Also mein Look, meine Arbeit. Und da gehört eben auch die Farbe dazu im Endeffekt und die Bearbeitung. Yes, genau. In dem Sinne war das wahrscheinlich auch nicht das richtige Pärchen für mich, ganz einfach. Also ich bin da jetzt auch nicht traurig und bin auch nicht böse irgendwie so. Ich hoffe halt echt für die beiden einfach nur, dass das irgendwie jemand ist, der da einen Plan von hat, weil sonst sind die später enttäuscht so und ja.
Das stimmt.
Das braucht man bei einer Hochzeit echt nicht. Vor allem, ich finde Freundschaftsdienste auch immer schwierig bei sowas.
Ja, ich stelle mir da auch vor, wenn du das halt wirklich verkackst, ne, es bleibt halt irgendwie in der Freundschaft hängen.
Ja.
So, also ich finde das auch schwierig. Ich würde auch ungern von Freunden eine Hochzeit fotografieren.
Ja, grundsätzlich habe ich einmal im Jahr so einem Pärchen, wo die Freundschaft dran zerbrochen ist. Ganz unterschiedlich von, wir sind nicht zufrieden mit den Bildern, wir müssen After-Wedding-Shooting machen, die dann nicht mehr miteinander gesprochen haben, bis hin zu, er hat gesagt, er macht es und so weiter. Und eine Woche vorher hat er dann gesagt, nee, er macht es nicht mehr. So, das hatten wir auch schon. Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen, warum das eine schlechte Idee ist, das mit einem guten Freund zu machen.
Ja,
so.
Ja, ja,
ja. Außer er ist halt echt der Endprofi, so, das ist dann eine andere Geschichte. Aber dann macht er trotzdem Vertrag mit euch oder sowas. Ja,
absolut. Krass.
Naja.
Was macht eigentlich die Inkognito-Snickers-Katze, die du vor zwei Podcast-Folgen hier draußen beobachtet hast?
Das hast du dir aufgeschrieben, wa?
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Müssen wir kurz, ich hab gleich noch was zum Thema Hochzeiten, das muss ich noch erzählen. Aber ihr müsst wissen, wir haben, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr,
Oliver, war das? Vorletzte Folge war das mit der Katze.
Ja, haben wir hier aufgenommen und dann braucht es ja immer eine gewisse Zeit, bis 2 Stunden Audiomaterial hier rausexportiert sind und wir uns das zugeschickt haben. Und in der Zeit, wie ich mich mit Olli hier unterhalten habe dann noch, hat es draußen halt miaut vor der Tür und ist relativ laut und ich weiß immer nicht, ob das ein Kind ist oder eine Katze, weil das klingt relativ gleich.
Fängt doch beides mit K an, was willst du machen?
Genau, beides mit K und man weiß immer nie genau, was da los ist und deswegen habe ich dann, als es nicht mehr aufgehört hat, doch mal nachgeguckt, ob da vielleicht auch so ein Kind im Körbchen vor der Tür liegt, kann ja auch sein, weil man weiß es ja nicht.
Geil. Hier aber, kannst du haben, machst ein bisschen Senf drauf, geht auch.
Es war am Ende, habe ich die Tür aufgemacht und dann saß da so ein orangener Kater. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich selber und Susi, wir haben Mr. Snickers, heißt der Gute. für die ihn nicht kennen, heißt er Mr. Snickers. Für die, die ihn kennen, auch mal Snicky. Das ist unser Hauskater. Und der darf eigentlich aber nicht raus, weil der ist, seit er klein ist, wir hatten ja früher eine kleinere Wohnung mitten in der Stadt, ist also ein Hauskater, darf normalerweise nicht raus. Und der schafft es aber hin und wieder mal so, wenn ich die Tür aufmache, mir unter die Beine durchzukriechen und zu verschwinden, ganz kurzzeitig mal. Kommt aber in der Regel nicht weit, bis über den Parkplatz hat er es noch nie geschafft. Er saß da auch schon mal, als wir im Urlaub waren.
Dann hat er schon ein Lasso um Hals und wird wieder zurückgezogen.
Er hat's mal geschafft, sich durch ein offenes Fenster durchzuquetschen, als wir im Urlaub waren. Dann war er also 4 oder 5 Tage auf dem Hof unterwegs. Aber er war immer da. Er war immer da. Er geht nicht weg. Egal, ich dachte jedenfalls, er hat sich wieder rausgeschlichen und jetzt heult er gerade rum, dass er wieder rein will, so nach dem Motto. Und denke so, Snickers, und will ihn so streicheln. Und die Katze ging aber immer wieder weg von mir. Und das ist relativ untypisch für ihn. Und ich dachte so, ey, was ist denn los mit dir? Und dann bin ich so über den Hof ihm hinterher und so, ey, Snickers, jetzt bleib doch mal. wie so ein Bescheuerter dieser Katze hinterher. Und mit einmal sprintet diese Katze von mir weg. Und ich denke so, ah nein, und dann renne ich dem hinterher und er springt so über eine Mauer drüber. Und ich so, was ist? Was soll das jetzt? Und dann bin ich übelst angespannt in die Wohnung gerammelt und Susi, und Snickers. Und dann guck ich auf die Couch, dann liegt da einfach so ein Snickers rum und guck mich so an, was ist mit dem, Alter? Was habe ich jetzt gemacht? Ich lieg doch nur hier. Digi, was machst du da? Und er guckt mich so an, was mache ich hier? Ich lieg hier. Und ich so, hä, du bist doch draußen. Ja, das war eine interessante Konversation zwischen ihm und mir dann noch. Und Susi dachte auch, ich bin völlig bescheuert. Aber der sah wirklich, auf dem Hof war eine Katze, die sah anders aus wie er. Das war schon unangenehm, ey. Stell dir vor, ich hätte die Katze mit nach Hause genommen.
Und die beiden gucken sich einfach so wortlos an, starren sich so an und dann immer wieder zu dir, weißt du? Zur Katze, zu dir, zur Katze.
Und ich denke dann einfach nur, es ist ein Spiegel, den ich mitbringe oder so.
Nee, keine Ahnung. Und dann zucken beide so mit den Schultern.
Richtig unangenehme Situation.
Richtig unangenehm.
Oder stell dir vor, du nimmst die Katze und du siehst Snickers dann eben nicht direkt. Lässt die so laufen und einer läuft so in den anderen Raum rein und aus der Küche hinten kommt er wieder raus. So, was?
Das ist so wie bei Portal. Das ist so wirklich, dass du mit der Portal kann.
So, du merkst einfach 2 Stunden lang nicht, dass du aus Versehen 2 Katzen im Haus hast. Das
stimmt. Und dann guckt Snickers so hinter der Couch links mit dem Kopf und hinter der Couch rechts mit dem Arsch vor. Und denkst du so, was? Was geht hier?
Aber du denkst nicht weiter drüber nach. Du denkst einfach nur, richtig, hä? Das kann jetzt nicht sein. Okay. Ja, das war das Katzengate auf jeden Fall. Vor 2 Wochen.
Ja. Ja, schade, dass er nicht schon mal aufgetaucht ist.
Nee, die ist, ich glaube, die hatte richtig Angst, weil ich wirklich wie so ein Bekloppter, wie so ein Irrer. Wie so einer, der mit einem großen Van durch die Stadt fährt und kleinen Kindern Lutscher andrehen will. Habe ich mich gefühlt bei der Katze.
Wie so eine alte, die Katzenlady aus The Simpsons.
Ja. Ganz komische Nummer, ey. Ah, gut. Ey, ich hab letzte Woche davon erzählt, dass ich hier dieses Streitgespräch mit dem Hochzeitspaar habe.
Ah ja.
Ja, wir hatten uns ja dann geeinigt auf diese kleine Entschädigung. Die beiden haben natürlich jetzt ihren nächsten Move gemacht und möchten natürlich jetzt auch das Hochzeitspaket logischerweise und den USB-Stick haben, was auch okay ist. Mhm. Den muss ich das jetzt also zuschicken so. Aber ich habe auch einen geilen Move, denn ich habe wir haben ja Wild Woodhearts aufgebaut. Ja. Pass auf, ich habe hier ja Freudentänzchen gemacht, das sage ich dir. Wir haben ja Wild Woodhearts aufgebaut, also dieses komplette Hochzeitsbusiness von uns im letzten Jahr umgestellt. Spielt auch noch Riesenrolle dieses Jahr. Und wir haben so ein, zwei freie Shootings gemacht, um unseren neuen Stil zu präsentieren und Bilder für die Website zu haben. Und unter anderem haben wir da Max und Frieda, Shoutout an die beiden, aus Leipzig, als allererstes Shooting gehabt. Und das war, also Max und Frieda, wenn ich das mal in ein Wort beschreiben soll, dann absolute Wunschkunden. Genau das sollen unsere, also genau so soll unsere Kundengruppe sein. Genau das sind die Kunden, die wir haben wollen. Und das Shooting war unglaublich geil. Wir haben dann ein schickes Video, wir haben saugeile Bilder. Und das hat uns auch unglaublich motiviert, diese Wild Woodhearts-Geschichte halt wirklich anzugehen und die Zielgruppe einfach umzubauen. Ja.
Ja.
Und die beiden, die haben mir kurz nachdem die E-Mail kam von dem Hochzeitspaar, dass ich denen das zuschicken soll und so weiter, kam die E-Mail von den beiden und kannst du jetzt dreimal raten, welches Datum die gewählt haben für ihre Hochzeit? Ey, Karma, Bitches, das ist nämlich genau der 26.06., das, was mir der noch schriftlich geben wollte, der Typ. Ja, das ist jetzt passiert. Haben jetzt angefragt. Muss man natürlich jetzt gucken, ob das preislich für die beiden okay ist. Müssen wir jetzt mal ins Gespräch gehen. Haben jetzt noch nicht telefoniert miteinander. Aber die Anfrage ist da und ich habe hier natürlich erstmal ein Purzelbäumchen gedreht und gedacht, okay, alles, was irgendwie passiert, egal über was ihr euch aufregt, ob das negativ ist, ob das positiv ist, hat alles einen Sinn.
Hat alles einen Sinn, ja.
Am Ende wird diese ganze Pandemie auch irgendeinen Sinn haben und wir erkennen das jetzt gerade einfach nur noch nicht.
Ja, ich denke, die hat das auch. Ja. Aber es ist richtig, richtig, richtig geil. Hat auf jeden Fall gepasst. Vor allen Dingen, wenn es halt wirklich auch so dieses Traumpärchen ist eigentlich, ne? So. Und eigentlich so der Start der ganzen Umstrukturierung bei euch.
Das sozusagen.
Das ist natürlich cool. Also das hat ja dann irgendwie auch so einen tieferen Sinn schon. Also das ist schon, das fetzt.
Schon, ja. Wir haben es halt nach dem Shooting auch extrem gewünscht, dass die beiden uns als Hochzeitsfotografen wählen und das ist natürlich mega geil, dass die Anfrage jetzt einfach da ist und dass wir das eventuell zusammen umsetzen können. Freue ich mich drauf. Cool. Ja, das ist noch so passiert. Jetzt bist du wieder dran. Wir wechseln uns halt ab.
Nee, ich bin dann auch schon am Ende der Woche angekommen.
Ach ja.
Tatsächlich, ansonsten ganz normal Arbeit, 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 also Hauptarbeit. Und jetzt sitzen wir hier in der Mittagspause.
Ja, sitzen wir hier quasi. Ich habe noch eine geile Sache, über die ich mich sehr freuen würde, wenn das klappt. Ich habe noch einen Anruf bekommen die Woche mit einer Anfrage für eine Videografie. Sagt dir die Archinebra was?
Ja, also Nebra an sich sagt mir für diese, also die Arche nicht, aber Nebra sagt mir für, ach, dieses Tonding.
Tonding?
Ist das nicht so eine Tonscheibe?
Ach so, ja, die Himmelsscheibe.
Himmelsscheibe. Genau.
Nebra hat man irgendwann die Himmelsscheibe gefunden. Das war die erste relativ konkrete Darstellung vom Himmel. Mit so Mond und Sternen und so weiter. Will ich jetzt auch gar nicht, ich bin da selber nicht so auf Stand, was jetzt genau das alles bedeutet, aber ist auf jeden Fall das erste Mal, dass der Himmel irgendwie dargestellt wurde damals. Und deswegen auch die Arche Nebra, das ist quasi die Fundstelle da, oder das ist so wie eine Art Museum. Und das darf ja alles momentan nicht geöffnet haben. Und wie so Phänomene wie Homeoffice und so weiter, versucht man natürlich auch Museen und solche Orte jetzt wieder interessant zu machen. Mhm. Und das geht natürlich hauptsächlich über Online-Medien und über Videos.
Ne? Ja.
Und die haben zwei Ausstellungen, eine Dauerausstellung und eine Sonderausstellung. Und die wird wohl immer noch angefragt, ob das offen hat und so weiter. Ja klar, hat nicht offen, ist Lockdown. Mhm. Und man möchte das jetzt aber gerne den Leuten trotzdem wieder zugänglich machen. Das heißt, man möchte da ja Filme drehen zu, wo halt jemand rumläuft und dann erklärt, das ist das und das, das ist das und das. Und halt diese Führung einfach virtuell macht, mhm. so in etwa. Und da war ich dann zwei Tage später nach dem Anruf und habe mir das mal vor Ort angeschaut, weil ich da auch noch nicht war. Und ja, jetzt haben wir uns ein Konzept überlegt, wie wir das machen können, wie das Sinn macht. Wir haben uns auch dazu entschieden, pro Ausstellung nicht einen Film zu machen, sondern viele kleine Filme. Also zu jeder Station, die es da gibt in der Ausstellung, wird es einen Minifilm von 3-4 ja. Minuten geben, weil das sonst auch, glaube ich, zu lang für Leute ist, die nicht interessiert an dem Thema sind, sondern ja. einfach nur so reingucken. Das ist anders. Wenn du so 45 Minuten Film hast, dann musst du irgendwie Interesse an dem Thema haben. Aber wenn du dich überzeugen lassen willst, dann sind die ersten 3-4 Minuten halt ja. wichtiger. Deswegen machen wir jetzt eine ganze Reihe. Es werden insgesamt wohl 14 Filme und okay. wir filmen noch einen kompletten Vortrag von einer Referentin, die von außen kommt. Also drei große Drehtage im Endeffekt. Und ich habe mega Bock auf das Projekt, weil mhm. Meine Ansprechpartnerin, die das macht, ist sehr, sehr sympathisch. Wir haben uns eigentlich war das ja im Beratungsgespräch zu dem Video so, wir haben uns teilweise, weiß ich jetzt, Sachen über Satelliten und über über den Himmel und was sie da alles für Arbeit macht und dass da auch Kinderbetreuung eine Riesenrolle spielt. Wir haben es da echt eine Stunde, glaube ich, unterhalten, off topic, das war mhm. richtig gut. Ja, ist natürlich bei solchen Sachen immer schwierig, weil es gibt eine Angebotsausschreibung. Das heißt, nicht nur ich werde angefragt. Ich bin übrigens kein Fan von Ausschreibungen. Auch hier wieder, ich möchte, dass der Kunde das geil findet, was ich mache und deswegen auch zu mir kommt. So. Ja,
aber das und so eine darf Ausschreibung halt leider ist, da nicht sein. Ne?
Ja, so eine Ausschreibung ist halt immer so ein Battlen um den besten Preis und das ist eigentlich ja. nicht, das hat nicht viel mit der Arbeit zu tun, die ich gern machen will eigentlich. Mhm. Deswegen nehme ich an Ausschreibungen in der Regel nicht teil. Aber hier habe ich es jetzt gemacht, habe mein Angebot abgegeben und hoffe, ja, dass ich vor Ort halt überzeugen konnte mit meinen Vorschlägen, wie ich das machen würde. Und wäre geil, wenn ich einen Auftrag bekomme, weil da hätte ich wirklich, das wäre mal wieder was Neues und was, wo ich gerade richtig für brennen mhm. würde.
Ja, vor allem, da können wir dann unsere Planetenkategorie wieder aufnehmen.
Ja, eben, dann können wir hier wieder anfangen.
Ja,
aber das große Planetenkunde.
Planeten entdeckt, auf dem es Glas regnet. Das ist
was?
Faszinierend. Ja, HD 1773 irgendwas. Da ist es so heiß, es regnet halt einfach mal Glas.
Das ist aber auch scheiße, wenn du da jetzt mit deinem krassen SUV rumfahren willst, oder?
Das ist schon doof irgendwie.
Ja, die Hagelschäden lässt du nicht raus.
Wenn du halt Glück hast, bleibt das Glas dann liegen auf der Scheibe und es wird halt immer dicker. Irgendwann hast du übelste Linsen.
Aber Olli, was passiert denn, wenn es da schneit? Fallen Schafe vom Himmel. Nee, keine Ahnung.
Mindestens.
Völlig, völlig, völlig random, gerade der Fakt. Hört nicht auf mich, ich bin betrunken. Nee, Quatsch. Heute kein Alkohol in der Folge hier.
Gibt's ja gar nicht. Nicht, tatsächlich. Aber es ist ja auch Samstag, es ist ja Werktag.
Ja.
Das können wir ja nicht machen. Aber freue ich mich, wenn wir wieder die Planeten aufnehmen. Habe ich so einen kleinen Fetisch für irgendwie.
Finde ich gut, aber wir haben ja eine neue Kategorie.
Ja.
Olli erklärt Fotografie für Dummies.
Oh yeah. Und da wollen wir heute auch gleich starten. Wollen wir das gleich mit als nächstes machen?
Soll ich jetzt nochmal?
Ja,
Olli
bitte.
Erklärt Fotografie für Dummies.
Oh yeah. Und da wollen wir starten heute mit der Belichtung. Wir erklären euch bei Fotografieren für Dummies einfach mal, weil das gewünscht wurde, so was sind eigentlich so die Grundsachen der Fotografie, verschiedene Begriffe, und deswegen möchte ich heute einfach mal mit der Belichtung anfangen. Die Belichtung.
Olli?
Also,
Olli?
Ja.
Was bedeutet denn Belichtung?
Also Belichtung, Markus, Belichtung. Belichtung ist also die Gesamtlichtmenge, die auf den Sensor trifft. Das Ganze klingt super komisch. Genau. Also bei der Belichtung geht es einfach wirklich darum, mit Belichtung ist gemeint, dass die Zeit, in der das Licht auf den Sensor trifft, damit gestoppt oder eben begonnen wird. Sprich, all das, was der Sensor an Informationen aufgreift in dieser Zeit, die ihr belichtet, ja, kannst du halt über die Belichtung einstellen. Das heißt, stellst du die Belichtung zum Beispiel auf wenige Millisekunden ein, was möglich ist, bis zu mehreren Stunden sogar, dann gibst du der Kamera zu verstehen, okay, ich mache jetzt durch dieses Objektiv sammle ich in dieser Zeit alle Informationen auf diesem Sensor, die in dieser Zeit eben durch das Objektiv gehen. Und ich nebenbei dein Gesicht gucke, merke ich schon selbst, wie ich ins Stocken gerate und mich überhaupt nicht konzentrieren kann.
Es tut mir ein bisschen auch leid, aber Olli, ich habe da eine Frage. Du sagst, wenn ich lange, also man kann ja bis zu einer Stunde belichten, nach deiner Aussage gerade, ja, wenn ich das mache, da wird mein Bild richtig hell, da ist es so richtig weiß, da sieht man gar nicht mehr das Motiv.
Das ist richtig, lieber Markus. So entstehen nämlich Tapeten. Ja?
Olli, du musst es jetzt hier erklären, Mann. Das ist keine lustige Kategorie. Die Leute wollen das wirklich wissen.
Entschuldigung.
Also,
bin ich genau der Richtige für. Genau. Das kann natürlich passieren, dass wenn du ein Bild einfach zu lang belichtest, dass es völlig überbelichtet, völlig weiß wird. Das ist ja auch nicht der Sinn, den du damit verfolgen willst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen richtig, richtig dunklen Raum hast, oder stell dir vor, lieber Markus, du stehst nachts auf einem Feld, ja, dein SUV steht mit den Menschen, die du mitgenommen hast, ein bisschen am Rand und du hast ein Loch gebuddelt und willst aber gern noch ein schönes Foto von den Sternen machen oder von dem Nachthimmel, dann kannst du die Kamera auf dein Stativ stellen, belichtest ganz lange, während du es schaffst, die ganzen Gräber auszubuddeln.
Aber Olli, eine Frage dazu. Das habe ich auch schon probiert, ja. Aber als die dann das Loch gesehen haben, wollten die wegrennen. Und dann sind die so durch die Kamera gelaufen, waren völlig verschwommen, Olli. Das funktioniert nicht mit der Kamera.
Wolltest du die denn auf der Kamera verschwommen haben oder sollten die richtig scharf sein? So scharf, nein, wie du sie in Erinnerung hattest, als sie noch gelebt haben.
Ich fand die ja scharf, ne? Da sollen die auch scharf dargestellt werden.
Siehst du, und das ist nämlich das Problem, wenn du die Kamera einstellst, dass die ganz lang belichtet, dann nimmt sie natürlich auch die Informationen der gesamten Zeit auf, die sich bewegen vor deiner Kamera. Dafür musst du die Belichtung ganz kurz halten, also wirklich im Millisekundenbereich. Und schon erscheint nur für den Moment diese Aufnahme und das entsprechende Model ist auch scharf, so scharf, wie du es auch ohne Kamera siehst.
Danke, Olli. Ich muss jetzt los mit meinem Van. Ich probiere das mal aus. Tschüss.
Tschüss.
Und das war eine neue Folge. Olli lernt Fotografie für Dummies.
Oh yeah.
Ah, schön. Gefällt mir die Kategorie. Finde ich gut.
Finde ich auch.
Shoutout an Rago für die Idee. Geil.
Ich hätte tatsächlich vielleicht auch zur Belichtung einfach mal kurz was aufschreiben sollen. Und nicht nur das Stichwort Belichtung.
Das ist super.
Das wird in der nächsten Folge besser. Da mache ich mir mal einen kleinen Plan dafür, damit wir wenigstens so ein Grundkonzept dafür drin haben.
Nee, aber Belichtung, kleiner Anfängerfehler oder das, was viele Anfänger, und das sind aber jetzt wirklich, wir reden jetzt wirklich von Leuten, die das noch nicht gemacht haben, viele kommen nicht ganz damit zurecht, dass wenn die Zahl größer wird, die Belichtung kürzer wird, weil ja dann noch eine Eins davor steht. Also ein Dreihundertstel, ein Fünfhundertstel und so weiter. Und wenn man die Zahl kleiner nimmt, dass dann die Belichtung länger wird. Da kommen viele irgendwie ins Straucheln, so, weil denen das nicht ganz klar ist. Haltet euch immer im Kopf, dass wenn diese Zahl so größer wird und dann eine Eins davor ist, das bedeutet immer ein Zweihundertstel, ein Vierhundertstel. Und deswegen wird das kürzer. Ja, also schneller.
Ja.
Also man kann, glaube ich, wenn man diese Kategorie richtig bedienen würde, könnte man, dann hätte das aber Workshop-Charakter, das wollen wir im Podcast natürlich dann auch nicht machen. Aber wir gehen das mal so ein bisschen durch. Ihr könnt natürlich uns jederzeit Fragen stellen über Instagram und whatever. Und wenn es euch richtig interessiert, dann Grundlagenkurs mit Herr Fuchs und Frau Igel und meistens auch dem Olli.
Der ruft dann rein. Yes.
Olli, wollen wir mal was anderes machen? Wir machen jetzt einfach mal Fotograf der Woche, einfach zwischendrin.
Ja.
Einfach mal gegen den Strom schwimmen.
Das finde ich super. So machen wir das. Ich muss noch mal kurz wieder die Seite öffnen.
Ich muss das erzählen, Olli. Wir unterhalten uns ja immer vor der Folge so, was wir machen, wen wir da nehmen in den einzelnen Kategorien und so weiter. So ein bisschen Briefing ist da schon dabei. Aber das ist meistens nur 5 Minuten lang. Also wir sitzen hier nicht eine Stunde und planen die Folge. Das braucht er nicht erwarten. Und der Olli hatte heute als Fotograf der Woche. Olli hatte als Fotograf der Woche heute jemanden, wo ich echt das erste Mal Veto geben musste, weil, also der Gute hat tolle Bilder aus seinem, also klar, toller Look und so weiter, aber das war dieser, was wir hier ganz oft schon gesagt haben, es gibt so Leute, die haben, diese Instagram-Accounts sind völlig austauschbar mit anderen. Es gibt so eine Riege von Menschen, da könnte man mindestens 50 Accounts drin aufführen. Die haben nicht nur die gleichen Bilder auf ihrem Kanal, die haben die gleichen Farblooks drauf und so weiter. Also das wirkt ja fast so, Olli, als würden die Bilder aus einem Pool nehmen.
Schon irgendwie. Ja. Und es ist tatsächlich interessant, weil mir das im ersten Moment bei dem gar nicht aufgefallen ist. Ne? So, der wurde mir als Sponsoring angezeigt und ich dachte, ja, so die ersten Bilder, ja, ist ganz schick, wäre doch mal was, schreibst du mal auf für einen Podcast. Und ja, als wir dann wirklich über das Profil gegangen sind, dann dachte ich, im Moment, so, das Profil kennst du doch. Ach nee, das haben ja schon 20 andere, die du kennst.
Man könnte jetzt beliebige Namen, die man dann übrigens auch wieder als Kommentare unter den Bildern findet, könnte man beliebige Namen einsetzen und du würdest denken, ja, das, ja, ist dem sein Account oder dem sein Account oder doch dem sein Account.
Naja. Das ist vielleicht dem sein Account. Ja, und deswegen haben wir uns dann auch und zu Recht und zum Glück dagegen entschieden, diesen netten, netten Typen nicht zu
nehmen. Ich finde, Fotograf der Woche sollte immer noch jemand sein, der wirklich, wo wir wirklich geil, der macht cooles Zeug, was andere jetzt nicht unbedingt machen. Und der Account, den wir da gesehen haben, der war großartige Bilder, keine Frage. Aber die Bilder, scheint mir fast, als wären das wirklich dieselben teilweise. Naja, wir lassen das so stehen. Ich habe dann als Kontra, weil Olli hatte dann einen Autofotografen vorgeschlagen. Da war ich aber nicht ganz bei. Das sind auch großartige Bilder, aber die haben mich nicht so wirklich umgehauen. Ich bin da immer, ich brauche was mich wegledert. Und dann habe ich einfach den Roman mal vorgeschlagen. Mit dem Roman habe ich mal bei Chromecast schon 1-2 Mal zusammenarbeiten dürfen. Und der Roman ist für mich der beste Autofotograf hier in Deutschland. Also ich kenne zwar noch 1-2 Leute, die ähnlich geiles Zeug machen, aber der Roman, ich weiß nicht, seine Bilder, die haben immer irgendwie sowas Leichtes. So wie als wäre das... wie als wäre das natürliche, authentische Fotografie, aber nicht mit im Porträtbereich, sondern im Autobereich. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, seine Bilder geben mir irgendwie enorm viel. Wenn ich die anschaue, finde ich die einfach nur geil. Ich liebe das, durch den Account zu scrollen und mir Inspirationen für meine Carshots zu holen. Roman, ganz liebe Grüße an dich. Geht mal bitte auf Instagram, auf das Profil Roman Retzke. Genau. Das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, deswegen buchstabiere ich das nochmal. Also Roman und dann ohne irgendwas dazwischen Retzke, RAETZKE. Und ja, der Gute hat 19.400 Follower auf Insta. Meiner Meinung nach für die Art Fotografie noch zu wenig, gerade weil da viele, gerade so Auto-Accounts gehen eigentlich in der Regel übelst gut. Ich bin fasziniert von seinen Bildern.
Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Gefallen mir auch richtig gut.
Olli hat vorhin schon gesagt, die Beschreibung ist geil. Hi, my name is Roman and I take pictures. ich find das super gut.
Das ist wirklich. Yes. Habe ich heute kennengelernt durch dich und werde ich nachher dann auf jeden Fall noch weiter durchscrollen. Gefällt mir tatsächlich unerwartet richtig gut.
Unerwartet?
Also völlig unerwartet.
Für meinen schlechten Geschmack war das mal ganz gut.
Dieser Geschmack, nee. Das unerwartet war nicht das richtige Wort dafür. Aber nee, also gefällt mir wirklich
wirklich. Es ist einfach eines der Accounts, die gucke ich an und hab Bock, jetzt genau das zu machen. Also ich würde jetzt gerne mit einem schönen Oldtimer einfach raus, einfach ein bisschen in Schneeflächen Oberhof mit einem geilen alten Auto. Ja. Ich hätte direkt Bock, genau sowas zu machen. Naja, mal gucken, vielleicht suche ich mir die Woche mal was. Also Roman ist einfach eine Inspiration in Sachen Carshots, das ist der Wahnsinn.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall.
Gut, wollen wir weitermachen?
Würde ich sagen, oder? Ich meine, es ist zwar gerade mal eine Stunde vergangen, aber.
Ist doch gerade mal eine so Stunde, ist eigentlich eine gute Zeit für die Community-Fragen, oder?
Oder? Es ist so langsam. machen wir die Mythbusters zuerst oder die Community?
Ja, machen wir die Myth. Ich sag's bewusst Myth, damit es auch jeder richtig versteht. Es heißt Myth, nicht Milf, Freunde. Aber Bock auf eine Myth-Schnitte hätte ich auch mal.
So. Das halte ich jetzt aber für einen Mythos.
Halte ich jetzt aber für einen Mythos hier. So, Myth, was war denn die Frage, Olli?
Die Frage war, warum eigentlich alle Wege nach Rom führen?
Ah ja, stimmt. Ja, hau mal raus, komm, wir machen einen Wechsel.
Jawohl, da habe ich von Niki Apel. Das ist eine gute Frage.
Echt? Das war's?
Das war's.
Ja. Proof. Also das stimmt. Es ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das stimmt. THFoto 76 schreibt, weil dort steht ein schöner Dom.
Ja. Ja.
Alle Straßen führen nach Rom, denn da steht ein schöner Dom.
Dom. Oh yeah.
Ja, wir wissen, ja. Das
lass uns geht unbedingt gut irgendwann mal Podcast-Musik machen.
Oh, Alter, nice. Ja, die nächste Folge singen wir.
Das wäre schon lustig.
Ja, das machen wir. So, oh Gott, next.
Die Leute werden uns hassen. Tiger Lilly Krümel schreibt, weil ich in Geografie so unfassbar schlecht bin.
Deswegen führen alle Wege nach Rom. Ja gut, ja wenn man so richtig scheiße ist, dann ist das eine geile Ausrede. Ja, wo muss man lang? Ja, da geht's nach Rom.
Da geht's nach Rom.
Nee, Digi, nach Rom geht's da lang. Einfach in die andere Richtung gezeigt.
Das ist super. Das musst du halt wirklich einfach mal bringen, irgendwo stehst. Was weiß ich, in Oslo.
Alles gut. Ich finde auch die Antwort von Andreas geil. Stellt die Frage doch bitte mal jemand in Rom.
Machen wir.
Nächste Fotoreise, Gardasee.
Lichtwinkelfotografie schrieb, das weiß nur Chuck Norris, der ist sie alle schon gegangen, zweimal.
Ja, das ist gut. Aber Chuck Norris, ey, der redet halt nicht mit uns.
Leider.
Der hat nicht so Bock auf Podcasts.
Nee, das ist.
Der ist noch analog unterwegs. Der hört doch Radio.
Der hat Radio. Über Langwelle. Der alte Fernmelder.
Oh, jetzt kommt Fräulein Spatz. Vielen lieben Dank für deine Antwort. Ich glaube, das ist die wissenschaftlich logischste Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt nicht zu unserem Podcast, aber ich lese es mal vor.
Also stimmt sie wahrscheinlich nicht.
Stimmt in dem Sinne nicht, weil das wahrscheinlich richtig ist. Und die schreibt, weil Rom das Zentrum des Reiches war und die Straßen hat bauen lassen. Deswegen, also ja, das ist wahrscheinlich wirklich die Antwort auf die Frage. Aber passt ja nicht hin, ey, geh weg. Nee, Quatsch. Also vielen lieben Dank, das ist wahrscheinlich richtig, ja.
Aber so zum Straßenbau, da gibt's was ganz Interessantes. Ich habe heute zum Beispiel erfahren, du kennst ja das Rautal, was wir letztens mit dem Fahrrad hochgefahren sind.
Ach, das war, wo so ein stöhnender Tom hinter uns her war.
Wo der stöhnende Tom hinter uns her ist. Und diese und diese Straße, die jetzt geteert ist, die war ja früher grob gepflastert.
Mhm, genau.
Und ich habe gedacht, das hat man halt gemacht, weil man nichts anderes hatte. Aber das war tatsächlich, also man hätte die damals auch schon anders bauen können. Man hat die nur grob gepflastert, damit die Pferde damals die Flakgeschütze hochziehen konnten und sich mit den Hufen in den Pflasterstein verkeilen. Habe ich heute gelernt, zufällig. Fand ich interessant. Habe ich zwar nicht danach gefragt, aber ich fand es dann irgendwie trotzdem interessant zu erfahren.
Olli, hast du wieder eine schöne Begegnung mit einem Nazi gehabt, ne?
Ja, habe ich wieder.
Schön. Die Zweite Weltkrieg-Storytelling. So ein Opi, da saß ich hinten auf dem Pferd, ey, da habe ich das Flakgeschütz, habe ich da auch.
dann musste ich das Flakgeschütz erstmal bumsen. Du weißt doch, was muss man doch machen mit solchen Löchern. So waren diese. Um den Podcast mal wieder auf den Pimmel zu reduzieren. Das ist immer ganz wichtig, dass man das wenigstens einmal pro Folge hier macht.
Ja.
Ich habe tatsächlich dann zu den Mythbusters auch keine weitere Antwort.
Der Rago hat übrigens auch geschrieben, vermutlich weil Rom eben doch an einem Tag erbaut wurde von Chuck Norris. Also der ist nicht nur die Wege
da
gegangen.
Da schließt sich der Kreis.
Ich bin sowieso der Meinung, Chuck Norris ist die Wege schon gegangen, da gab es Rom noch nicht mal. Und dann hat er das einfach erbaut. Deswegen führen alle Wege nach Rom.
Geil.
So, Samuel schreibt, und jetzt will er klugscheißen. Jetzt kommt er mit seinem Deep Talk hier und sagt, heißt es nicht viele Wege nach Rom? Nee, Diggi, hättest du die letzte Folge mal richtig gehört, dann wüsstest du, dass das beides geht, du Klugscheißer. Jo, hast du dir selber ins Bein geschossen? So.
Gleich mal ein Anschiss, Samuel. Folge nachhören.
Hier so zu tun, als würdest du hier jede Folge hören und dann hier so richtig reinscheißen, Kollege. Nein, Samuel, die Frage haben wir in der letzten Folge tatsächlich geklärt. Es geht beides. Weil hier habe ich mich nämlich schon mit dem Olli angelegt.
Richtig. Das haben wir schon ausgefochten.
Ich finde die Antwort von CaptureCR2, den Kollegen aus Erfurt, den ich vorhin meinte, übrigens ganz geil, weil das Navi ein Update braucht. Das finde ich eigentlich jetzt eine ziemlich geile Antwort. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde die fast nominieren wollen. Das ist aber gut.
Aber das auch, ist nur bei Rom-Rom-Navis.
Bei Rom-Rom-Navi, egal was du eingibst, du kommst immer in Rom raus. Das ist ganz blöd. Rom-Rom. Der kam so spät gerade bei mir an. Rom-Rom. Die heißt nicht Rom-Rom, die heißt Rom-Rom.
Rom-Rom.
Last but not least, der Green Fox John schreibt noch, weil in Rom das Böse den Hauptsitz hat. Richtiger Atheist, ey. Ja, nee, ich bin Nominierung für, weil das Navi ein Update braucht.
Das ist schon geil.
Das finde ich irgendwie mega, mega simpel und mega gut.
Ja, das gefällt mir auch.
Ja. Approved. Mindbusters. Tiefen und Lichter. Ich hab grad so viel hintereinander weggesagt und gelacht, dass ich gerade richtig Gaga im Kopf bin. Ich muss mich festhalten.
Fehlst du gerade an Sauerstoff oder was?
Mir fehlt's gerade an Sauerstoff. Ich muss gerade mal durchatmen. Habe ich was zu trinken hier? Ich fall hier gleich vom Stuhl. Moment.
Dann.
Au.
Da-dum.
Oh, Alter. So, ich hab hier ein bisschen was zu trinken. Das werde ich mir gleich mal. Ja, das war gerade komisch, ey. Also zu viel geredet, zu viel Luft im Kopf. lassen wir das mal überspringen. Für die Leute, ihr wisst jetzt nicht, was gerade passiert ist. Also zum einen habe ich erstens keine Luft bekommen, zum zweiten hat mein Aufnahmeprogramm nicht mehr aufgenommen. Und wir haben hier fleißig gerade 15 Minuten weitergesprochen, ohne dass wir gemerkt haben, dass
ihr dabei seid.
Dass ihr gar nicht mehr zuhört. Nee, machen wir weiter. Wir waren Community-Fragen gerade. Wir beantworten das natürlich nochmal von neu jetzt.
Ja.
Genau. Olivia, Community-Fragen. So, ich bin völlig raus. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, warum das Scheiß jetzt hier aufgehört hat. Mann, jede Woche was Neues hier mit dem Kack aufnehmen. Langsam kriege ich die Krise.
Ja, aber so wird es wenigstens auch nicht langweilig. Also machen wir das Beste
raus. Komm, dann hau jetzt deine Frage raus hier.
Dann fange ich an. Und zwar, die liebe Maxi von Highlight Foto stellt die philosophische Grundfrage: Apple oder Windows? Mit was arbeitet ihr und seid ihr zufrieden? Habt ihr Vor- oder Nachteile? Und es ist eine philosophische Frage deshalb, weil ich nicht mehr glaube, dass das eben noch wirklich einen großen Unterschied macht. Damals, als Apple auf PowerPC gesetzt hat, also diese alten CPUs, die sie hatten, hat Adobe oder wie auch immer man diesen Laden jetzt nennt, seinen Photoshop einfach für zwei Systeme produzieren müssen. Halt einmal wirklich für Apple und einmal für Windows-User, also für diese Intel-PCs. Und dadurch lief einfach Photoshop und alles, was von Adobe kam, auf Mac-PCs oder Apple-PCs deutlich besser als auf Windows-PCs. Und daher kommt so dieses dieser Gedanke, dass man als Fotograf oder als Grafiker eben Mac-Produkte oder Apple-Produkte besser nutzen kann. Das Ganze ist nicht mehr so. Windows oder Intel hat danach gezogen. Adobe muss nicht mehr für zwei verschiedene Systeme produzieren. Also so zumindest vom Grundsatz her nicht. Und dadurch gibt's auch wirklich keinen anderen ja, Runway, Runtime, Dingsbumsi. Gibt keine bevorzugte Plattform mehr für diese Programme, die man als Fotograf nutzt. Der einzige Vorteil momentan nach wie vor beim Mac ist einfach das Retina-Display, was einfach eins der besten Displays überhaupt ist, was man bekommen kann. Aber Aizu hat halt auch geile Monitore, die sich gut kalibrieren lassen und einfach ein richtig geiles Bild liefern. Die kann man mit Windows-PCs benutzen. Klar, natürlich auch mit einem Mac. Aber von daher ist es im Endeffekt völlig schnulli. Der Vorteil am Mac ist einfach, du hast ein komplettes System, was für dich schon erstellt ist. Du musst dich nicht mit Hardware oder Ähnlichem auskennen. Es ist einfach zu bedienen. Der Nachteil am Mac ist, dass halt nicht jede Software kompatibel ist, mit dem du da arbeiten kannst oder können wollen solltest. Da bist du halt deutlich besser mit Windows aufgestellt, wenn du einfach verschiedene Software benutzt.
Ja, Olli, hast du gerade schon mal erzählt, was soll das jetzt?
Ja, das kann mir auch so, irgendwoher kannte ich das, was ich gerade erzählt habe.
Du kennst das, gell? Nee, aber ich bin auch immer noch bei dir. Also früher war das ein krasser Unterschied, da war für Kreative war Apple einfach besser, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist jetzt eher so ein Ding, wer bringt mal wieder was Neues raus? Jetzt hat Apple den M1-Chip, der halt allen das Butter vom Brot nimmt. So, das kann aber in einem halben Jahr wieder anders aussehen. Das ist so ein bisschen wie bei Handys, ne? Da ist Samsung mal von, dann ist mal iPhone von, dann ist mal Huawei von. Und so geht das immer hin und her. Bei Apple, wie du schon sagst, ist halt ein geschlossenes System, alles aus einer Hand. Du musst da nicht großen Kopf machen, es ist einfach zu bedienen. Du kaufst das Ding und es läuft halt echt gut, weil die ganzen Komponenten untereinander einfach perfekt miteinander synchronisiert sind, perfekt zusammen miteinander arbeiten. Und bei Windows ist es eben, da kannst du halt deine eigenen Komponenten in den PC reinpacken. Da passt aber nicht jedes Mainboard zu jeder Grafikkarte oder jeder Prozessor passt darin oder so weiter. Da musst du schon ein bisschen eine Ahnung haben, was für Teile. Hat aber auch den Vorteil, du kannst dir halt brutale Maschinen zusammenstellen, wenn du weißt, was du da gerade zusammensteckst. Hatte ich vorhin als Beispiel schon mal genannt. Ich bei meinem letzten PC hat mir so ein ITler empfohlen, mal nicht einen normalen PC-Prozessor zu nehmen, sondern es gab von Intel so eine Serverreihe an Prozessoren. Und einer dieser Prozessoren, dieser Serverreihe, der war irgendwie so konfiguriert, dass der auch in einem PC funktioniert hat. Und der war Wahnsinn. Also da musste ich mein PC hier festketten, dass der nicht durch die Wand fliegt. Der wollte richtig loslegen. Das war schon ziemlich cool. Aber im Großen und Ganzen ist es wie so Canon, Nikon oder iOS, Android, das, was man halt selber cool findet, nutzt man dann irgendwie auch. Und ich glaube, mittlerweile ist dieser Riesengraben, der da früher war, den gibt's einfach nicht mehr.
Das denke ich.
Deswegen, ich bin schon immer Windows-User gewesen, deswegen werde ich auf Windows bleiben.
Ja, genau so ist das auch.
Ja, das Einzige, wenn ich nochmal neu anfangen müsste, dann würde ich mir überall Bildschirme hinstellen, richtig gute Bildschirme, ISO wahrscheinlich, in jeden Raum ein, also hier im Büro, dann drüben im Studio und drüben in die Wohnung. Und dann würde ich mir wahrscheinlich den neuen Mac M1 holen, in größter Ausführung, in bestmöglicher Ausführung halt das Geld hinlegen. Und dann würde ich einfach nur den Laptop hier immer von Raum zu Raum tragen, wo ich halt gerade arbeiten muss oder arbeiten will. Gibt enorm viel Mobilität und spart auch viel Platz. Jetzt habe ich hier für jeden Raum ein Gerät. Hier steht ein Riesenrechner, drüben steht ein Laptop, in der Wohnung steht ein Rechner und ein Laptop. Das ist halt schon recht viel, viel Gerät quasi.
Ja.
Und so hättest du halt alles immer an einem Ort. Das ist ganz cool. Ort.
Dann noch irgendwo möglichst in der Cloud irgendwas gespeichert, sodass du von überall drauf zugreifen kannst. Wobei es dann gar nicht mehr so nötig ist, wenn du es eh im Gerät hast. Aber es
Dann nimmst du einfach die aktuellen Projekte auf dein Gerät so und wenn du die Projekte fertig hast, dann machst du die halt ein NAS oder eine Cloud und schiebst es halt darin. Und hast es halt immer dabei. Also ich wäre, glaube ich, Best Practice. Vielleicht werde ich irgendwann, wenn wir umziehen in ein Haus möglicherweise, dann werde ich das wahrscheinlich in Angriff nehmen. Also muss ich mal gucken, ob ich dann Windows oder Mac nehme, weiß ich noch nicht, aber das geht ja mit beidens.
Ja. Das stimmt.
Gut, dann mache ich meine nächste Frage. Nächste Frage, das sind wir jetzt eben, als wir das erste Mal aufgenommen haben, ein bisschen abgewichen. Vielleicht kann man das ein bisschen kürzer fassen. Und zwar fragt der Samuel, was haltet ihr von Insta-Fotografen, die ihre Bilder in einen weißen Frame hochladen? Also quasi Instagram-User, die ihrem Feed so einen besonderen Look geben wollen. Ähnlich wie zum Beispiel bei mir. Ich nutze Instagram auch komplett anders und komplett gegen alle guten Richtlinien, die einen guten Algorithmus fördern würden. Das mache ich jetzt speziell, weil ich es geil finde, ein Portfolio zu haben. Wenn mich Firmen und so weiter über Insta finden, haben die halt direkt so das Portfolio vor Augen. Das finde ich relativ cool. Ist aber im Endeffekt auch kein Riesenvorteil. Ich glaube, wichtig ist, dass man einen einheitlichen Feed einfach hat. Ja. Und dann ist gut. Aber wenn man sich eben dazu entscheidet, kreativ sich ein Profil aufzubauen und das eben mit Rise and Frames macht, ja gut, warum nicht? Ja. Finde ich jetzt nicht scheiße. Ist Geschmackssache.
Richtig. Ja. Mir ist das auch völlig Latte tatsächlich. Ich schaue mir die Bilder an, so den Feed eher selten von Leuten. Schau das, was gerade eben bei mir im Feed nach unten läuft. Da schaue ich mir die Bilder an, lass mich sonst vom Suchfeed inspirieren und so auf die Profile. Schaue ich zwar auch, aber dann interessiert mich auch die Aufmachung des Ganzen nicht so sehr, sondern wirklich einfach, was ist auf den Bildern zu sehen. Das ist das, was ich wissen will. Aber ja, es auf jeden Fall. Ich meine, schön sieht's ja trotzdem aus, wenn sich jemand Gedanken über sein Feed macht. Mir persönlich, ja, ist es aber einfach echt egal. So.
Ja, also wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Wenn sie das machen wollen, dann sollen sie. Interessant finde ich, du hattest keine mehr, Olli, ne?
Nee.
Keine Frage mehr?
Ich war durch.
Interessant fand ich die zweite Frage von Samuel, denn die passt so ein bisschen zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Die lautet, ab wann habt ihr euch bereit gefühlt, die ersten Hochzeiten zu fotografieren? Aus dem Grund, er begleitet bald zwei Hochzeiten von Freunden, hat es aber die letzten 4 Jahre immer abgelehnt. Mhm. Und ja, das trifft so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Unter Freunden ist halt immer so eine echt schwierige Nummer, vor allem, wenn man es eben noch nicht gemacht hat. Ich finde jetzt, es gibt auch keinen perfekten Zeitpunkt, um zu sagen, ja, ich bin jetzt bereit, Hochzeiten zu fotografieren, sondern kann das mal aus meiner Sicht sagen, wann habe ich angefangen. Und zwar gab es dann einen Fotografen in Weimar, den ich früher sehr cool fand. Mittlerweile hat sich das auseinandergelebt und finde ich nicht mehr so geil, aber früher war das noch recht viel. Wir haben auch den Fotostammtisch Weimar zusammen aufgebaut gehabt und so weiter. Und der hat eben auch Hochzeiten fotografiert und die Bilder fand ich damals enorm stark. Ob das heute noch so ist, müsste ich jetzt mal kurz gegentesten, weil sich ja Geschmack auch ein bisschen dreht. Damals war das aber noch so und wir haben dann auch angefangen, als ich mich selbstständig gemacht habe, die ersten Projekte zusammen umzusetzen. Und unter anderem habe ich dann als Second Shooter für ihn auch mal 2 Hochzeiten begleitet. Oder 3 sogar, ich weiß es gerade nicht. Und das waren meine ersten Hochzeitserfahrungen. Das heißt, ich bin mit jemandem, der schon sehr erfahren ist in Sachen Hochzeiten, der viele Hochzeiten geschossen hat, mit dem bin ich mitgegangen als Second Shooter. Und von dem konnte ich mir dann Tipps holen, konnte beobachten, was sind die wichtigen Momente, habe die Abläufe kennengelernt, habe da auch gemerkt, okay, ich bin hier nicht nur Fotograf, sondern ich muss vielleicht auch mal die Krawatte vom Bräutigam knoten, weil der es nicht kann. Das sind alles so Sachen, die können passieren. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich halt teilweise auch Planer und Organisator bin. Mhm. Ja, ich muss die Zeiten im Kopf haben, ich muss schon beraten können, wann was am besten ist und so weiter und so fort. Also man ist so ein bisschen alles, wie ich vorhin gesagt habe. Und das hat eine hohe Verantwortung, weil du neben deinem Job halt noch ganz viele andere Aufgaben hast. Ja. Und du musst auch wissen, wenn was schief geht, wie du reagierst. Ne? Und so weiter und so fort. Also deswegen, es gibt jetzt nicht die grobe Formel, so geh mal nach 4 Jahren eine Hochzeit fotografieren oder so, sondern von mir aus mach das schon im ersten halben Jahr, aber du musst die Erfahrung haben. Das heißt, such dir jemanden, der schon Hochzeiten fotografiert, geh als Second Shooter unentgeltlich mit, mach deine Erfahrung, sammel die und dann fang an, mal deine erste kleine Hochzeit zu fotografieren. Nimm nicht gleich eine Ganztagsreportage, das ist schon heavy. Fang mal an mit 4 bis 6 Stunden oder sowas und schnupper dann langsam rein. Aber du musst vorher irgendwo mal mitgegangen sein. Ja. Ja. Und da, die Meinung vertrete ich auch knallhart. Also jeder, der irgendwie ohne Erfahrung auf Hochzeit, als Fotograf auf eine Hochzeit geht, finde ich unverantwortlich und finde ich nicht gut. Kann ich nicht für gut heißen. Ja. Und dann auch noch also man sagt ja immer, ja, sind ja aber Freunde. Ja, gerade bei Freunden, ey, wenn dir die Freundschaft lieb ist, mach's nicht. Mhm. Also ich will, Samuel, ich will dir jetzt nicht deine 2 Hochzeiten hier absprechen oder dir ein schlechtes Gewissen machen, aber tu mir den Gefallen und informier dich über diesen Job, den du da hast, so gut du nur kannst. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wann die Hochzeiten sind. Vielleicht schaffst du es sogar, jemanden zu finden, der vorher eine Hochzeit hat, wo du mal mitgehen kannst. Das wäre Best Practice, glaube ich. Aber ansonsten hol dir so viele Informationen wie möglich und mach dich wirklich ready für den Tag, weil das kann sonst echt schief gehen.
Ja.
Bei dir, Olli?
Bei mir war das Second-Shooter-Ding ähnlich. Angefangen hat das bei mir zwar, als ich die Hochzeit von meinem Papa fotografiert habe, damals mit seiner neuen Frau. Und den, also er hat mich einfach gebeten und als Kind macht man das. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung von Hochzeiten tatsächlich, aber wusste auch, dass ihm eigentlich um die Bilder nicht ging. So, er wusste, dass ich fotografiere und dass ich gerne fotografiere und hat einfach auch gesagt, komm, ich sag, ich brauche die Hochzeitsbilder nicht, mir geht's um den Tag an sich. Die meisten Leute haben ja Handy draußen, wenn du jetzt nicht da wärst, hätten wir auch nur Handybilder. Und das hat mir tatsächlich, es war einfach ein schöner Zufall, wirklich den Druck auch komplett genommen. Hab die Hochzeit fotografiert ohne Kenntnisse, waren jetzt auch nur so semi-geile Ergebnisse, ist einfach so, ne, dadurch, dass ich auch, und das war auch gut so, so wäre das nämlich ein Auftrag gewesen, hätte ich den einfach voll verkackt. So, also, also vielleicht nicht voll, aber mit Sicherheit nicht wirklich so zufriedene Kunden gehabt. Und dann kam irgendwann die Zeit, als ich damals mit einer Freundin, die Fotografin war, die GbR damals gegründet habe, so dass wir halt zu zweit als Fotografen durchstarten konnten. Sie hat Fotografieerfahrung gehabt und wir hatten unsere Hochzeit damals die erste zusammen und ich war sozusagen in dem Moment der Second Shooter für diese Hochzeit. Und das hat mir erstmal gezeigt, worauf es halt wirklich ankommt an der Hochzeit. Und als ich das dann eben durchgemacht habe als Second Shooter, das Ganze war, glaube ich, auf zwei Hochzeiten, wenn mich gerade nicht alles täuscht, dann war ich auch wirklich bereit, als so die erste kleine Hochzeit, das war dann wenig später von, weiß ich gar nicht, ich glaube auch eine Freundin, für die ich die tatsächlich fotografiert habe, die aber auch wieder so diesen Anspruch nicht hatte an perfekte Bilder, sondern die auch gesagt hätte, wärst du nicht da, gäb's nur Handyfotos. Und das Ganze lief deutlich besser jetzt einfach, weil ich wusste, worauf kommt's an. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich so langsam für Hochzeiten bereit und habe mir dann eben kleinere Hochzeiten, also wirklich so 3-4 Stunden Aufträge, ne, also die Trauung und ein Brautpaar-Shooting, so damit hat's angefangen gesucht und habe mich dann langsam hochgetastet in Reportagen. Und würde nach wie vor behaupten, dass ich auf jeden Fall noch jede Menge zu lernen habe in der Geschichte.
Auslernen tut man nie, ja, das ist Fakt, ja.
Ne, und habe aber mittlerweile auch Spaß dran gefunden, tatsächlich. Und das, ja, aber es ist ein Weg dahin, definitiv. Also es ist nichts, was man sich über Nacht überlegt und dann sich in die erste große Hochzeit stürzt. Das definitiv nicht.
Nee, das sollte man einfach nicht machen.
Ja.
Ah, das geht ja auch noch weiter dann über, was gehört man in so einen Vertrag rein. Es gibt Ausnahmefälle, ihr werdet nicht glauben, was in den Jahren alles so passiert ist an komischen Fällen, wo man dann auch mal einen Vertrag zurate ziehen musste und so weiter. Also wird bei Freunden jetzt logischerweise nicht passieren, aber ihr wollt nicht dafür verantwortlich sein, dass bei der Hochzeit von Freunden was schief geht.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist letztendlich dazu zu sagen. Also mach dir echt, versuche noch so viel wie möglich vor den zwei Hochzeiten dir an Wissen reinzuprügeln quasi, damit du bestmöglich gewappnet bist, bevor du das fotografierst.
Ja.
So, der Andreas schreibt, wir sollen uns mal über diese Blende unterhalten, die 15 bis 35 ist und mit einer ISO 1.8 arbeitet. Ich vermute mal, der Andreas möchte uns damit rollen und nimmt Bezug auf Ragors Post letzte Woche, als er nach diesen Grundlagen so gefragt hat. Deswegen überlese ich das jetzt einfach.
Sehr geil.
So, mein Schucker-Foto fragt, wir sollten uns mal über Ghosting von Kunden unterhalten. Okay. Jetzt müsste ich jetzt ganz kurz Ghosting. Das gibt ja ganz viele neue Begriffe von Ghosting.
Ghosting ist einfach so, der Kunde ist wie vom Erdboden verschlungen, er meldet sich nicht mehr, hält die Terminabsprache nicht ein, ist einfach nicht mehr zu erreichen.
Aber bin ich dann der Fotograf, der ghostet oder der Kunde
ghostet mich? Der Kunde ghostet dich.
Der Kunde ghostet
sich nicht mehr meldet. Wenn du dich nicht mehr meldest und von der Bildfläche verschwunden bist, bist du der ghostet.
Also, weil die Frage lautet ja, wie wäre es mit Ghosting von Kunden?
Ja.
Deswegen, das ist so zwei, also ghoste ich meine Kunden, indem ich einfach Bilder von denen mache und mich dann verpisse, was bei Aktshooting relativ scheiße wäre.
Auch geil.
Oder ghostet mich der Kunde?
Oder machst du einfach ein Shooting mit dem Kunden und retuschierst überall den Kunden raus? Dann ist er auf den Bildern geghostet.
zu meiner Hochzeit einfach die Braut rausretuschieren aus jedem Bild und dich selber einsetzen. Und dann sagen, es war meine erste Gay-Hochzeit. Oh, scheiße, ey.
Geht aber noch.
Es eskaliert schon wieder. Also ich würde sagen, Kundenghosting ist, also wenn mich der Kunde ghostet, das ist so ein bisschen auch Alltag tatsächlich. Also so richtig krass hatte ich das jetzt noch nicht. Also war noch keiner bei mir beim Shooting, der sich danach nicht mehr gemeldet hat, dass es nicht passiert. Und dann kommt halt eine Mahnung und dann kommt halt die zweite Mahnung, dann kommt irgendwann der Anwalt. Das würde bei Ghosting passieren nach dem Shooting. Aber du hast natürlich oft, dass jemand ich hab zum Beispiel ganz oft Leute, die nicht Nein sagen können. Wir hatten das schon mal in der Folge, das hatte ich im Business-Bereich ganz viel, weil Business bei mir ja ein bisschen mehr kostet, als wenn du jetzt hier, keine Ahnung, im 0815-Studio in der Stadt, wo du dich auf so einen Hocker setzen musst für ein Bewerbungsbild, was dann halt 35 Euro kostet, kostet halt bei mir deutlich mehr, gibt's aber auch mehr Leistung. Das ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls rufen Leute an, sagen, hier, ich will Business-Shooting. Dann sage ich, jo, alles klar, hier, ich schicke dir die Angebotsliste. Dann wird es sich in der Regel schon mal nicht mehr gemeldet. Mhm. In den meisten Fällen. Ja. Sondern es melden sich die, die dann wirklich Interesse haben, wirklich auch was Cooles zu machen und die den Wert der Bilder auch schätzen. Die melden sich dann auch. Ich habe auch teilweise Leute, die, den schicke ich das, dann machen die einen Termin und dann kommen die einfach nicht. So, warum auch immer, das habe ich auch. Das wäre dann wahrscheinlich auch Ghosting. Ist für mich natürlich scheiße und vor allem für die Leute, die den Termin hätten haben wollen, der dann eben aber schon besetzt war. Ist übrigens noch krasser bei Susi im Tattoo-Bereich.
Ja, das glaube ich.
Das passiert dauernd und ist nervig einfach. Vor allem, wenn Susi ist ja teilweise 3-4 Monate ausgebucht, nach Corona wahrscheinlich noch länger. Wenn da jemand nicht kommt, ist es halt richtig ärgerlich einfach, weil Leute 4 Monate auf ihr Tattoo warten müssen und hätten halt ja, so vielleicht eher dran sein können. Also das ist ärgerlich. Ansonsten am Telefon, wenn ich hatte teilweise schon, ja, was kostet das und das? Ich sage, ja, das kostet den Preis, dass dann einfach aufgelegt wird und überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Das hatte ich auch schon.
Krass.
Also das wären so Sachen, keine Ahnung. Oder jetzt habe ich halt diesen Hochzeitsvertrag losgeschickt, nachdem wir ein Vorgespräch gemacht haben und eigentlich alles in Sack und Tüten war. Und dann meldet sich halt 14 Tage keiner und ich muss dann nachfragen, ja Leute, wie sieht's denn aus? Ihr habt den Vertrag noch nicht unterzeichnet. Und dann kommt dann, ja, wir haben jetzt jemanden im Freundeskreis gefunden. Das ist, wäre halt auch irgendwie in die Riege Ghosting so. Also es ist irgendwie Alltag, es ist allgegenwärtig.
Ja. Also
und das ist okay, halt, das wird überall so.
Ja. Also gerade halt bei Interessenten noch mehr als bei Kunden. Ne? Also das ist ja ganz oft einfach so, dass das Ghosting dann beginnt, wenn man die Preisliste geschickt hat.
Ja.
Zumindest bei den Interessenten, die dann eben auch keine Kunden werden. So bei Kunden hatte ich es tatsächlich selber noch nicht. Also wirklich, wo schon was zustande gekommen ist. Zum Glück auch. Aber wie gesagt, so Interessenten-Ghosting ist wirklich Alltag. Das machst du mehrmals die Woche, wenn ja. Fotozeit also ist.
Ich glaube, bestes Beispiel für Ghosting war bei mir dieses Jahr eine Hochzeit. Das war ganz witzig. Der hat mich angerufen, wollte wegen Corona absagen. Dann hatte ich gesagt, habe ich auch erstmal wegen der Stornogebühren. Ich habe erstmal gesagt, ja, wenn ihr jetzt absagen wollt, es ist halt gerade kein Lockdown oder so, eure Hochzeit kann ganz normal mit bis zu 50 Leuten durchgeführt werden, da fallen dann schon die Stornokosten an. Dann sagt er nur so, also richtig laut ausgeatmet, so, ach, ja, nee, wir haben uns halt getrennt. Ich sag so, na dann sag doch, dass ihr euch getrennt habt und belüg mich doch jetzt nicht hier am Telefon, Mann. So, also das ist ja richtiger Quatsch, so, das tut mir natürlich leid und hab gesagt, okay, aber das ist jetzt echt nicht mein Ding und auch hier, wir hätten halt drüber reden können, aber du musst mich hier echt anlügen, was soll das? Müssen wir gucken, dass wir die Stornogebühren müssen wir aufteilen. Ja, und dann kriegen beide, also er hat dann gesagt, er will das gerne aufteilen, und dann kriegen halt beide eine Rechnung und die Rechnung habe ich habe 5 Mahnungen geschickt insgesamt, 5. Ja, normalerweise kannst du nach der zweiten Mahnung Gas geben mit Anwalt und so weiter. Ich habe 5 erst Zahlungserinnerungen, dann kam die Mahnung. Und bei der 4. Mahnung habe ich dann gesagt, so, wenn ich jetzt die 5. noch rausschicken muss, Leute, dann und ohne Antwort, immer ohne Antwort. Ja. Und das war für mich ein guter Beispiel für Ghosting, weil ich habe jetzt ein Dreivierteljahr oder länger sogar, habe ich nichts von den beiden gehört. Und am Ende habe ich jetzt von ihr im Dezember eine Nachricht bekommen mit, ja, es gab wohl Streit, er wollte das nicht zahlen und sie hat jetzt einfach alles bezahlt.
Okay.
Aber trotzdem, also
ja, aber dann
sie hätte mich auch anrufen
halt,
können.
Genau.
Genau, sie hätte mich anrufen können, sagen, hier, er möchte das nicht zahlen, was mache ich jetzt? Weil dann hätte ich zum Beispiel gesagt, ja, zahl deinen Teil und dann muss er gucken, wie er mit meinem Anwalt klarkommt, so nach dem Motto zum Beispiel. Das wäre eine Lösung gewesen. Oder oder eine ganz andere Lösung, weiß ich nicht. Aber wenn keiner mit mir spricht, so natürlich schicke ich dann Mahnung für Mahnung raus.
Richtig.
Aber das war Ghosting. Von den beiden habe ich wirklich dreiviertel Jahr nichts gehört, von ihm ja jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und dann kam nur von ihr die Nachricht, dass sie hat das jetzt überwiesen. Auch komisch, ja. Ja, das ist die Ghosting-Geschichte. Da kannst du ja gerne mal uns noch schreiben, weil du ja danach fragst, wirst du ja wahrscheinlich auch Erfahrungen damit haben, was genau bei dir los war, wird mich mal interessieren.
Mhm. Ja.
So, last but not least, weil wir müssen auch so langsam mal hier vorwärts kommen, ey. Last but not least, die Frage von THFoto76. Wir sollen uns mal über Beschädigungen, Unfälle mit Equipment und den damit verbundenen Service von Nikon unterhalten. Das ist eher so dann dein Gebiet.
Ja, ich habe tatsächlich aber gar nicht viel dazu zu sagen, da ich noch nie irgendwas zu Nikon schicken musste oder tatsächlich auch noch nie. Ich bin echt so eine richtige, also das Glück ist mit den Dummen und das trifft's halt auch mal wieder. Ne? Also meine ich da, ich erinnere mich sofort an Island. Ich habe die Handschlaufe meiner Nikon, also der D750, um meinen Handschuh gemacht, zieh den Handschuh aus. Denk aber nicht daran, dass die Schlaufe nur am Handschuh ist und nicht am Arm. Und mit dem ausgezogenen Handschuh fliegt mir die komplette Kamera aufs Eis. Und es passiert nichts. Ich heb das Ding auf, ich putze es ab und es fotografiert. Es ist alles in Ordnung. Nur der UV-Filter, den ich zum Schutz drauf hatte, den hat es ein bisschen reingedrückt ins Objektiv, also verkantet. Den habe ich dann mit ein bisschen mehr Kraft abgedreht. Es war alles in Ordnung. Das gleiche in Island, als wir am Gaijin waren. Ich habe die Kamera in der Hand, flieg über den Stacheldraht, rupp mir die ganze Hose auf und die Kamera klatscht ins Wasser. Ja, und es passiert nichts. Oh, die Kamera geht. Und ich kann ganz normal weiter fotografieren. Und das meine ich einfach so. Das Glück ist echt mit den Dummen, weil das waren zwei echt dumme Sachen. Und es ist einfach nichts passiert. Und so geht mir das tatsächlich am laufenden Band. Ich muss nichts einschicken. Ich habe einfach saumäßiges Glück, dass immer wieder alles so fällt, dass es ganz bleibt. Also bin ich auch sehr dankbar für. Ich hoffe, dass das nie endet. Von daher kann ich dazu wirklich nichts sagen. Ich musste wirklich noch keinen Support für irgendwelche technischen Geräte, sei es Nikon, sei es irgendwas anderes, was ich habe, irgendwie den Support anrufen. Bisher hatte ich einfach immer einfach komplett Schwein gehabt. Ja, tut mir leid, dass ich dazu nicht wirklich eine Auskunft geben kann.
Anders bei mir, das wäre jetzt aber Canon eben, deswegen kann ich zu Nikon natürlich nichts sagen. Wir haben mal eine Hochzeit geschossen, da habe ich gerade Objektiv gewechselt und habe das in den Rucksack rein, habe den Rucksack aber noch nicht zugemacht. Und zwei Minuten später wollte Susi den Rucksack aus dem Kofferraum rausziehen und hat natürlich einen großen Schwenk, so wie man halt so einen Rucksack sich auf den Rücken wirft, ne? Und wenn der halt offen ist. Und ja, ganz offen war er nicht, er war noch so halb offen und das Einzige, was richtig rausgeflogen ist, war das 70-200, was ja an sich schon sehr schwer ist und das war natürlich pritschebreit danach, das war innen komplett kaputt. Da bin ich einfach, damals gab es noch diese Canon-Stelle da bei Leipzig, diese zertifizierte, wie hießen die denn?
Okam, Tom immerhin ist, ne?
Genau, Okam war das. Da habe ich das dann hin und dann gab es dafür den Preis und dann wurde das gemacht und innerhalb von einer Woche konnte ich es wieder abholen. Also das ging unkompliziert und schnell. Die Stelle gibt's jetzt aber nicht mehr, das wurde zugemacht. Das heißt, rein theoretischerweise müsste ich jetzt auch einschicken. Ich persönlich habe aber den Fotoladen Fotoleistenschneider, Shoutout für die Jungs aus Köln und ich glaube Düsseldorf oder Duisburg, ich weiß gerade nicht mehr, wo die alles sitzen. Da habe ich ja damals den Zion Crane geholt und habe gefragt, ob die auch Reparatursachen machen und so weiter. Haben sie auch gesagt, ja, wir schicken das im Grunde dann zwar auch nur ein, aber du kannst das Zeug vorbeibringen. Und das finde ich irgendwie fast noch geiler, als selber einzuschicken, das vorbeizubringen. Und bei den Leuten, weiß ich, die würden wahrscheinlich kleinere Reparaturen machen, die auch selber, keine Ahnung. Müsste ich mich jetzt informieren, aber die haben angeboten, ja, bring's einfach vorbei. Und ich habe hier ganz viele Sachen. Ich habe zum Beispiel zwei Sigma Art Objektive 35 mm, die gleiche, beide haben denselben Schaden. Das ist scheinbar ein Fehler in der Serie. Die müssten mal hin. Dann habe ich eine kaputte Drohne hier rumliegen. Die könnte ich mal hinbringen. Also ich habe hier einige Sachen, die da hin müssen. Und die muss ich eigentlich, Corona kam mir halt dazwischen. So, ich hätte ja einen großen Vortrag gehabt im Januar bei Globetrotter in Köln, zum Thema Smartphone-Fotografie wieder. Der fiel durch Corona aus. Ich habe jetzt noch im März einen Termin. Mal gucken, ob der stattfinden kann. Da wollte ich das Zeug eigentlich mitnehmen und hinbringen. So, und dann kann ich da auch Erfahrungen schildern. Aber ja, es gibt hier in Erfurt gibt's ja auch, wo der Capture CR2 am Start ist, Fotosiegel. Da kam ja auch die Frage, oder wir haben ihn ja gefragt, wie das ist. Und die schicken das ja auch nur ein. Im Großen und Ganzen. Aber man hat wenigstens eine Anlaufstelle. Ich finde das immer geiler, als selber hier ein Paket zu schnüren irgendwie. Ja. Ist irgendwie zwar vergiss es, was ich sagen wollte gerade. Völliger Quatsch. Luxusproblem, wollte ich sagen. Richtiges Luxusproblem. Vergiss es einfach, Olli. Und ihr da draußen auch. Ich wüsste gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich habe irgendwas mit Dritte angefangen.
Ja, dritte Weltproblem, weil die das nämlich herstellen müssen für wenig Geld.
Ich wollte nicht dritte Weltproblem sagen, Olli. Nein, das ist eine Lüge. Dritte Weltproblem. Dritter Weg wollte ich sagen. Dritter Weg, weil, ach, vergiss es echt. Ich streite mich im Kopf und Kragen hier. Es ist mal gut jetzt. Ja, jedenfalls ist dem TH-Foto 76 seine Kamera runtergefallen. Es ist aber wohl nicht so viel kaputt, außer die Blende. Naja, whatever. Ich hoffe, das Ding, also schick's einfach ein und das Ding wird repariert und ist gut. Ich glaube, da gibt's nicht so viel.
Denke auch.
So viel zu sagen. Wobei, warte mal, du hast, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was du geschrieben hast, mein Gute. Und zwar ist dir runtergefallen, mit Sigma, mit dem Objektiv Sigma. Das ist aber dann kein Nikon-Fall. Also Sigma-Objektiv nicht zu Nikon schicken, das wäre nicht so gut.
Das ist nicht gut. Also Sigma auch das zu Sigma.
Sigma muss zu Sigma, Nikon muss zu Nikon. Das, bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist.
Ja.
Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Okay, mehr Fragen habe ich dann. Doch. Ich habe noch eine, die kam per PN. Ich hätte es fast vergessen. Claudia. Die Claudia schreibt, die hat übrigens auch noch einen Kommentar zu der Rom-Geschichte.
Ja. Dann machen wir
die Frage, warum alle Wege nach Rom führen, beantwortet sie, was wollen wir denn überhaupt in Rom? Auch eine sehr gute Frage, was wir da wollen. Aber die Frage ist ja nicht, was wir wollen, sondern warum wir da überhaupt landen, wenn wir irgendwo langlaufen. So, ihre Frage war, ob du, weil ich habe keine praktische Erfahrung mit Holypulver hast. Gibt es da irgendwelche Preisunterschiede? Was gibt es zu beachten wegen Verpuffungen und so weiter? Wir haben da einen Online-Fototreff mal kurz drüber philosophiert und ich weiß noch, dass ihr auf jeden Fall bei Holypulver nicht mit Blitzen arbeiten solltet. Ne, dass es da zu einer Verpuffung kommen kann, zu einer Explosion. Da gab es, glaube ich, auch ein Video zu, was wir uns da. Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, was da genau passiert ist, aber ich glaube, es wurde empfohlen, bei Verwendung von Holypulver auf keinen Fall irgendwie mit Blitzen zu arbeiten oder mit Mehl oder so, weil da kann es so zu Verpuffung kommen.
Diese Mehlverpuffung da, die kenne ich auch. Ich habe ja tatsächlich auch schon ewig Holypulver rumliegen. Ich habe einfach wirklich das günstigste genommen, was ich bei Amazon gefunden habe. Das liegt hier rum. Das war tatsächlich eigentlich für letztes Jahr angedacht, bevor es dann auf Arbeit stressig wurde. Aber das holen wir nach mit der lieben Luisa. Die weiß da auch schon Bescheid. Mit der wollten wir so ein richtig schönes Holy-Shooting machen. Wenn wir das dann hatten, dann kann ich gerne dazu auch was sagen. Da
okay, ja.
Und davon erzählen. Da habe ich auch Bock drauf. Aber ja, bisher liegt es erstmal einfach nur rum und verklumpt hoffentlich nicht.
Ich habe das mal mit Mehl gemacht und mit Farbstoffen. Das war ein geiles Shooting. Ist leider die Festplatte danach abgekratzt. Also es gibt leider keine Bilder mehr davon. Schade. Ja, das war noch zu Hobbyzeiten. Da hat mein Kater so eine Festplatte vom Tisch getreten. Mit dem anderen Snickers wäre das nicht passiert.
Kannst du das da schön vorwerfen?
Ich mache jetzt auch immer, wenn er Scheiße baut, sage ich, oh, wenn du den spurst, tausche ich dich mit dem anderen aus. Dann guckt er mich nur blöd an. Naja. Okay. Ja, nee, also ansonsten habe ich da auch null Erfahrung mit. Wie gesagt, ich weiß das nur mit der Verpuffung. Und ich weiß, dass Holypulver relativ teuer sein kann. Weiß ich jetzt nicht, wie die Preisunterschiede da aussehen, aber ich weiß, dass die Mehl- und Farbstoffvariante relativ billig war, weil zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, war ich relativ broke, hatte nicht viel Geld und genau, that's it. Jetzt hat damals die Niese noch gemacht. Meine damalige Freundin hat das organisiert, das Shooting, oder hatte vor, das zu machen, hat dann auch das Mehl mit dem Farbstoff organisiert, das weiß ich noch.
Krass.
Ja, ja, schon lange her, ey. Schon über 8 Jahre ist das schon her jetzt. Krass. Zeit vergeht, ey. Naja, so, das waren auf jeden Fall die Fragen. Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme, ey. Ja,
das war echt schön. Also es waren schöne, viele Fragen tatsächlich.
Gerne
das
mehr.
Das gefällt mir. Ja.
Und wir haben auch ganz bewusst heute uns gar nicht groß andere Themen hier mehr mit reingelegt. Ich glaube, in der Welt ist jetzt auch nicht so viel groß passiert da draußen.
Nee, ja. Tatsächlich nicht wirklich.
Nicht wirklich, gell?
Also einfach auch nichts, eigentlich was nix. Jetzt irgendwie standfest wäre oder so. Zu letzter Woche. Stimmt. Ist Corona weiter vor sich hin?
Ja. Wir kommen mit den Impfen nicht hinterher, wie nach wie vor. Das sieht man ja an Olli. Und ja, komisch. Was meinst du, Olli, 14. Also das würde mich noch interessieren, so deine Expertise, 14. Februar, Lockdown. Meinst du, da ist Schluss dann mit Lockdown-Geschichte oder?
Naja, nö, das glaube ich nicht, dass das irgendwie weitergeht. Also der Lockdown wird weitergehen, so rum.
Meinst du?
Ich glaube nicht, dass das irgendwie öffnet, 14. Februar. Die werden mal schnell die ganzen Rosenhändler öffnen für die zahlreichen Verliebten, die sich dann am Valentinstag überteuert eine Rose zustecken. Nee, da glaube nicht, dass es am 14. Februar zu Ende ist. Ich denke, wir werden wirklich so bis ins Frühjahr rein, werden wir da noch starke Auswirkungen haben. Vielleicht teilweise Lockerungen, das kann ich mir vorstellen, so vom Einzelhandel, Friseure etc., dass das vielleicht irgendwie gelockert wird.
Das müssen sie auch echt machen, ey. Also nichts für ungut. Ich bin, jetzt hatte ich glaube ich schon mal getroppt, auch der Überzeugung, dass nicht der Einzelhandel irgendwie das große Problem ist so. Und also man muss mal wieder irgendwie, also Gastronom, Einzelhandel, ey, Veranstaltungsbranche ja nach wie vor, da geht ja schon, die sind ja nicht mal vom Lockdown betroffen, die sind ja einfach allgemein schon über ein Jahr jetzt betroffen. Ja. Das ist ja krank. Davon kann sich ja keiner erholen, ey.
Das ist halt Wahnsinn. Ey, das ist ja schon ein Hänger irgendwie, ne?
Es ist ein Hänger, so. Das zieht schon runter mittlerweile. Also ich habe ja ganz lange positiv, aber jetzt müssen wir auch langsam mal irgendwie eine Strategie finden, die irgendwie auch Sinn macht, ey.
Ja.
Ach Mann. Naja.
Da gibt's übrigens auch ein schönes Video von MyLab.
Das Ende von Corona.
Das feier
die Gute sowieso. Ich finde die unglaublich sympathisch.
Ja, ich auch.
Ich habe das Video leider, mir wurde es gepusht. Also ich habe es gesehen, dass es das gibt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu gucken. Hast du dir schon angeguckt?
Ja, genau.
Kannst du grob ein Fazit ziehen, was sie sagt in dem Video?
Also im Endeffekt geht es wirklich darum zu schauen, wie schaffen wir es jetzt einfach durch Impfen etc. Die Ausbreitung so gering zu halten, dass entweder wirklich das Virus verschwindet, was sie, glaube ich, nicht sieht, oder wie wir einfach irgendwann lernen, mit dem Virus zu leben. Und zwar so, dass einfach die Ansteckung trotzdem so gering ist, dass einfach immer genug Kapazitäten in Kliniken etc. vorhanden ist. Aber dass das jetzt mit dem Virus zu leben jetzt noch keine Strategie sein sollte, sondern die Strategie weiter bestehen sollte, das Virus zu bekämpfen. Und erst wenn wir sehen, dass das einfach nicht funktioniert durch Mutation, eben dieser Weg, dass mit dem Virus leben gegangen werden muss. Und im Groben geht es auch darum, einfach nochmal harte Maßnahmen zu machen, einfach um wirklich so dieser Inzidenzwert radikal nach unten zu drücken, um diese Wiederansteckung zu verhindern und dann wirklich zu versuchen, den durch Impfung auch klein zu halten. Wirklich sehr spannend, hat sie wieder gut auf den Punkt, also einfach auch recherchiert, so das glaubwürdig auch mit Quellen hinterlegt, das ist ja einfach auch wichtig.
Ja, also klare Empfehlung, ihre Videos sind immer gut, deswegen kann ich ohne das Video gesehen zu haben, eine Empfehlung aussprechen dafür.
Ja,
ich bin übrigens auch absolut der Meinung, dass es nicht möglich sein wird, den Virus zu canceln. Also der ist halt da. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir den wegkriegen, auch allein weil der weltweit betroffen ist. Es gibt ja teilweise Länder, die da noch viel ganz anders damit umgegangen sind und gleich gesagt haben, wir leben mit Corona, so nach dem Motto, was dann auch in die Hose ging. Aber ich glaube, wir werden den nicht ganz wegkriegen. Wir müssen damit leben, wie wir mit Grippe und so weiter auch leben, um jetzt auch endlich mal den Vergleich mit Grippe zu ziehen. Nee, echt jetzt. Völliger Quatsch natürlich. Aber also ich glaube nicht, dass das verschwinden wird, aber ich glaube, man wird damit leben können, eben dann, wenn wir das einfach im Griff haben. Ne? Mhm. Es geht ja eigentlich im Grunde um die Kontrolle über alles.
Ja.
Es geht ja darüber, die Kontrolle zu behalten oder zurückzugewinnen. Und das ist ja momentan eben noch nicht der Fall, leider Gottes.
Genau so ist es.
Und ja, meine Hoffnung ist ja auch logischerweise die Impfung. Klare Sache. Naja.
So, gut. Wollen wir noch was auf die Playlist hauen, bevor wir uns verabschieden?
Ja, genug Corona-Talk. Wir haben ja, genau, ich wollte diesmal die Station, die wir hier so haben, eigentlich ein bisschen unter den Talk mischen. Ich hab's irgendwie nicht geschafft. ja, packen wir was auf Playlist, ey. Shutter klicken und Kopfnicken auf Spotify, liebe Freunde. Olli, was kommt drauf?
Ich habe diesmal ein was ganz Unbeschwertes von Liedfett, und zwar Ball. Da geht's einfach darum, einfach den Schwermut auch mal sein zu lassen und sich daran freuen, dass wir auf einem riesengroßen galaktischen Ball reiten können, der sich mit rasender Geschwindigkeit durch die Galaxie bewegt und das auch einfach mal genießen müssen. Als zweites Lied hätte ich gerne von Zebrahead, All My Friends Are Nobodies.
Der Titel ist so geil, ey.
Einfach mal Shoutout an All My Friends. nee, einfach wieder ein schönes Lied, was mich an die gute alte Skatezeit erinnert. Schöner Punkrock von damals. Mhm. Ja, muss man einfach immer mal wieder hören.
Ja, dann pack ich mal drauf, zum zweiten Mal auf der Playlist pack ich Kind Kaputt drauf. Die haben gestern ihren neuen Song Bleiben auf Spotify rausgehauen, mit Video auch. Und was ich richtig geil finde, ist, dass der Matthias Blöch dabei ist von Heißkalt. Absolute Lieblingsband gewesen. Gibt's ja leider nicht mehr. Haben sich erstmal auf Eis gelegt. Aber den habe ich gestern gehört und für sehr gut befunden. Deswegen packe ich den direkt drauf. Und was ich gestern auch noch gepusht bekommen habe, war die Band Flash Forward. Und die habe ich angezeigt bekommen unter Stories, weil der liebe Sushi von ehemals Eskimo Callbot, ehemals Eskimo Callboy und jetzt inzwischen Ghost Kid mit seinem eigenen Projekt unterwegs ist und das ein toller Mensch ist, mit dem wir letztes Jahr auf Tour gehen durften, über einen Monat lang, quer durch Deutschland und auch drüber hinaus. Und der hat mit Flash Forward den Song Lucid Dreaming rausgepackt gestern und den finde ich auch sehr, sehr gut. Gefällt mir. Mhm. Deswegen einfach mal anhören.
Bin ich auch schon gespannt drauf.
Und nicht vergessen, auf Follow drücken bei der Playlist, dann bekommt ihr auch hier immer unsere neuesten Updates. Mittlerweile könnt ihr hier schon 4 Stunden quer durch unseren Gehörgeschmack rumsurfen, ey.
Das wird ein Auf und Ab der Gefühle beim Bild bearbeiten. So alle 3 Minuten, die bearbeitet wurde, so sehen die Bilder komplett anders aus vom Stil.
Warte, fördert Kreativität unsere Playlist.
Ja, so. Definitiv.
Olli, haben wir einen geilen Tipp der Woche?
Ja.
Haben wir da was?
Lasst mal das komische Posen sein. Nein, was ich damit sagen will, ist, wenn ihr ein Model fotografiert oder beziehungsweise eben kein Model, sondern also kein berufliches Model, sondern einfach ganz normale Menschen, so wie sich das gehört, dann nehmt ganz normale natürliche Körperhaltung ein, zwingt Menschen, die das Model nicht gelernt haben, nicht in diese überzogenen Hohlkreuzposen und ähnlichem, weil das sieht einfach immer seltsam aus, wenn man das macht, ohne jetzt wirklich einfach als Model zu arbeiten. Also nehmt natürliche Posen, es kommen einfach wirklich entspanntere Bilder daraus. Ich sehe das ganz häufig halt eben in diesen Fotogruppen, die man auf Facebook hat, so wo
Es ist halt auch teilweise wirklich so, dass ich das Gefühl habe, in den Gruppen, die Leute kaufen sich irgendwie so ein Posenbuch, hier Posen, Posen, Posen oder wie sie alle heißen, die Bücher, und dann wird da hier eine Pose nach der anderen, scheißegal, ob das ins Setting passt, scheißegal, ob das zu der Person passt, das wird durchgezogen, meistens noch leicht bekleidet tatsächlich.
Ja.
Und in Lost Places, da werden wir wieder. Nee, ey, leg mal Wert auf Natürlichkeit, Authentizität.
Richtig.
Und lass mal dieses Posen wirklich für die Leute, die das auch wirklich können. Also, das klingt so hart, aber Posen ist echt Modelsache und muss gekonnt werden.
Ja.
Ja. Das bringt nichts, wenn ihr versucht, den dem Model, was das eben nicht kann, das irgendwie zu erklären, wie diese Pose geht. Weil erstens könnt ihr die nicht richtig, weil ihr das durch die Kamera seht quasi und das Model dann eben schon zweimal nicht. Und Berufsmodel ist nicht ohne Grund Berufsmodel. Die hat dann schon was auf dem Kasten.
Genau so ist es.
Das ist auch so ein Thema, was mir echt aufgefallen ist, als ich in den letzten Jahren mit wirklichen Modeln geshootet habe, die sich auch wirklich Model nennen dürfen, meiner Meinung nach, weil ich mich wirklich nur noch auf meine Einstellung konzentrieren muss an der Kamera und alles, ich habe mit dem Posing von dem Mädchen, was ich gerade fotografiere, habe ich gar nichts mehr zu tun. Also ich sag mal, oh, können wir das nochmal machen, da war ich gerade noch nicht oder das hätte ich gerne nochmal und dann macht die das nochmal und die macht das exakt genau nochmal so, weil die genau weiß, was sie machen muss. Und der Unterschied zu einem, ich sag jetzt mal Hobby-Model, ja, also zu Leuten, die zum Beispiel zum Fototreff gehen, ja, die ambitioniert sind und so weiter, die üben das auch und einige sind da auch schon wahnsinnig weit und wahnsinnig gut. Absolut. Aber der Unterschied zum ich sage jetzt mal Berufsmodel, der ist einfach nochmal wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und ich kann es auch nur empfehlen, wenn ihr mal so wirklich, wenn ihr eure eigene Fotografie, eure eigene, wirklich euren Job, den ihr habt, ja, wenn ihr das ein bisschen lernen wollt und ein bisschen verinnerlichen wollt, bucht euch mal ein Model, ey, und fotografiert mal mit einem Model, was wirklich ein Model ist, weil ihr euch dann wirklich nicht mehr um sie kümmern müsst. Dann könnt ihr euch nur um euch kümmern und das ist ganz geil, auch mal um wirklich die eigene Fotografie zu checken und sich wirklich auf sich zu konzentrieren, finde ich. Vielleicht das auch noch als Tipp einfach.
Absolut.
Ja, aber lasst diese Zwangsposen. Setzt mehr in natürliche Fotografie bei sowas, ja. Finde ich gut, Tipp, Olli. Hast du gut gemacht.
Fein.
Ja, fein. Bist du feiner. Ich würde dir jetzt den Bart kraulen, wenn du hier wärst.
Das wäre schon schön.
Fühl dich gestreichelt.
Okay, ich mach's mir dann selbst. Den Bart kraulen.
Ach so.
Mit einer Hand. Die andere ist ja gerade nicht frei. So, lass uns weitermachen.
Ich möchte es auch wirklich unkommentiert einfach so stehen lassen, was du für ein Mensch bist. So, wir haben noch eine Kategorie haben wir noch offen und weil du gerade deine Hand nicht frei hast, dann beantworte uns doch wenigstens die Location der Woche.
Ja, voll. Da haben wir diesmal den Gespensterwald in Nienhagen, eine Location, die ja doch schon bekannter ist, ja, an der ich aber tatsächlich auch selbst noch nicht war.
Ich auch nicht.
Dann wird's mal Zeit.
Ja, das müssen wir mal, Olli, wir müssen mal eine große Podcast-Deutschland-Tour machen.
Ach schon, oder? Das wäre schon richtig cool.
Und dann machen wir einfach in verschiedenen Städten, wo so geile Spots sind, die wir auch mal sehen wollten und so, machen wir einfach so Meetings. Und wenn keiner kommt,
Kurzfolgen einfach.
Ja, wenn keiner kommt, dann trinken wir einfach Bulmers an den Spots und machen ein Foto davon. Das ist eigentlich auch eine geile Idee.
Das klingt schon nach einem Plan.
Wenn Corona vorbei ist, Olli.
Weißt du, das Jahr ist halt einfach schon kommt. So, wenn Corona vorbei ist, ist so das restliche Leben eigentlich schon komplett verplant. Hat sich so viel angestaut jetzt, was einfach gemacht werden muss, wo ich auch einfach nur Bock drauf habe, wo ich
Wir machen das alles mit einmal. Wir fahren nicht mit dem Auto, wir fahren mit unseren Rädern an die Spots, machen die große Deutschland-Radtour, gleichzeitig ist aber auch die große Deutschland-Podcast-Tour mit Meetings. Verbinden wir gleichzeitig mit Bulmers trinken, machen Fotos, während wir Bulmers trinken, damit wir das Bulmers schicken können, damit wir unsere Kooperation bekommen.
Ja.
Gleichzeitig tragen wir Jacken, wo Spotify-Logo drauf ist, damit die Kooperation auch endlich geklärt wäre. Wir schießen die Bilder an den Locations für Adobe Stock, damit wir gleichzeitig ein Nebeneinkommen aufbauen. Wir lassen uns von einem Filmteam begleiten, damit wir ein geiles Making-of veröffentlichen können, was dann irgendwie eine Doku ist, so die Verrückten durch Deutschland, keine Ahnung. Und anschließend erweitern wir die ganze Tour noch in die Länder, wo wir eh noch hin wollen.
Ja, geil.
Und das machen wir dann noch als Fotoreise. Da müssen halt die Leute sich dann auch ein Fahrrad holen.
Das ist ja okay, also
das ist eigentlich ein ziemlicher Masterplan, würde ich sagen.
Ich würde sagen, der Plan steht. Ich habe gerade mitnotiert.
Ja.
Also.
Aber wie geht das ohne Hand frei? Okay, ich will es nicht wissen. Hör auf.
Mit
Olli hat einen den Pinsel geschwungen.
Ein Tastensuchsystem.
Olli hat den Pinsel geschwungen, hat mitnotiert.
Und jetzt die Kuppe auf N.
Okay, es wird albern. Wir sollten zum Ende kommen. Liebe Leute, ey, wenn euch die Folge gefallen hat, ey, lasst mal ein Abo oder irgendwie ein Feedback da, damit wir wissen, dass das hier cool für euch ist. Ansonsten kommt gut in diese neue Woche mit hoffentlich ein bisschen besserem Wetter. Ich würde nämlich gerne mal wieder aufs Radl.
Mhm.
Und ja, ansonsten wie immer, bleibt lieb zueinander, bleibt gesund, tragt eure Maske, haltet durch, hört weiter Podcast. Keine Ahnung. Ey, macht einfach das, worauf ihr Bock habt, und ja. Ich bin raus. Tschüss.
Ja, Leute, macht vor allen Dingen mal wieder das, was euch vielleicht Angst macht. Kann man immer mal empfehlen.
Jetzt doch ohne Maske raus.
Nee, ja, das geht mal wieder ohne Maske raus. Nein, macht ruhig mal wieder das, was euch sonst eigentlich Angst macht. Nehmt euch mal so ein Beispiel, um einfach mal wieder auf die Faultiere der letzten Folgen zurückzukommen. Weißt du, die hängen den ganzen Tag auf Ästen rum, gehen einmal die Woche runter zum Kacken und werden von einem Jaguar gefressen. So, aber das macht das Faultier ja nicht, weil es keinen Bock hat, oben auf dem Ast zu kacken, sondern weil es dem Angst einfach mal wieder ins Gesicht blicken will, um zu wissen, dass es noch lebendig ist. Und das solltet ihr auch tun. Unbedingt. So, und von daher, haut da rein, startet gut die neue Woche. Gibt Gas.
Was für ein Vergleich. Aber Olli, das ist ein ganz geiles Schlusswort, weil, weißt du, was ich jetzt machen muss?
Jo, jetzt weiß ich es.
Nee, ich muss nicht kacken, keine Sorge, ich muss Steuererklärung machen, bevor ich richtig Angst
das
habe.
Das macht einem auch richtig Angst, das kann ich verstehen.
Und einkaufen muss ich auch noch, also tschüssi.
Haut drin.